Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 35. Folge vom Konterpass-Podcast. Ich bin Tilman Gebhardt.
Und ich bin Jan Karochil.
Und produziert wird der Podcast nach wie vor von Pascal Riedel. Jan, du hältst gerade so ein Nocco in die Kamera. Ist das heute notwendig für die Aufnahme oder was ist da los?
Das erklären, Nocco ist so eine, das ist kein Energy Drink, das ist so eine Koffeindrink-Marke, könnte man sagen. So Limonaden mit einem überdurchschnittlichen Koffeingehalt. Ja, ich wollte mich so ein bisschen fit trinken, weil ich war heute Nachmittag auf einer Fiesta hier in so einem spanischen Dorf und da standen zu viele Wermutgläser im Weg und die musste ich wegräumen. Und da dachte ich, ich kontere einfach dem leichten Alkoholgehalt mit einem Koffeindrink. Und da ich weiß, das ist eine sehr lange Folge wird, according to the show notes, glaube ich, kommt es ganz gelegen. Du, warum? Du bist auch ein Nocco-Kandidat, oder?
Was? Ja, tatsächlich. Also wir müssen an dieser Stelle, glaube ich, einmal sagen, wir sind nicht von denen gesponsert oder sowas in der Richtung, aber okay, würden wir, glaube ich, nehmen, ne? Also wenn ihr da Interesse dran habt, liebe Nocco-Brand, da würde ich drauf einsteigen. Also meldet euch, falls ihr da irgendwie Kontakte habt. Wie dem auch sei, es ist mir aufgefallen, weil ich witzigerweise auch eins trinke und dazu habe ich eine witzige Geschichte. Und zwar, Koffein ist ja so ein Ding, was in Deutschland, glaube ich, total begrenzt ist. Ne? Also ich glaube, es gibt ganz, ganz strikte Obergrenzen. Ich bin mir nicht sicher, ob du nur eine bestimmte Menge Koffein haben darfst pro 100 Milliliter bei diesen Geschichten oder pro Dose. Und solche 330 Milliliter Dosen, ob das jetzt Nocco ist oder Red Bull oder whatever, die haben, glaube ich, immer 105 Milligramm Koffein. Und ich war ja vor ein paar Wochen in Schweden, in Umeå und habe da, hatte ich ja erzählt, habe bei Torengruppen hospitiert. Und habe halt tagsüber immer vom Hotel aus gearbeitet. Und irgendwann habe ich mal einfach irgendwie, keine Ahnung, irgendwann zur Mittagsstunde oder so, war ich so ein bisschen, oh, kleines Pick-me-up schadet nicht, habe halt eins getrunken und hatte halt irgendwie bis spät nachmittags komplett die Lampen an und dachte das Gefühl, Alter, ich muss jetzt nochmal ins Hotelgym oder irgendwie eine Runde laufen gehen oder irgendwas muss jetzt noch passieren. Und ich habe dann irgendwann später, bin ich mal auf die Idee gekommen, auf diese Dose zu gucken. Und habe festgestellt, und das habe ich auf deiner Dose nämlich auch gerade gesehen, die Koffeinobergrenzen sind scheinbar landesweit extrem unterschiedlich. In Schweden waren das nämlich nicht 105 Milligramm, sondern einfach 180 in so einer kleinen Dose. Und ich nehme relativ wenig Koffein zu mir. Deshalb, das hat tatsächlich ein bisschen was mit mir gemacht an dem Tag.
Ja, tatsächlich, hier diese Nocco Grand Sour Limon Manzana, hier Koffein 180 Milligramm. Ja, genau. Toll.
Und also in Spanien
habe ich
so
auch schon Intus. Bitte?
Guck mal. Ist in Spanien dann ja scheinbar auch so. Das ist dann scheinbar ja einfach so. In Deutschland müssen wir aufpassen mit dem Koffeinkonsum. In anderen Ländern ist es völlig egal. In Polen hast du wahrscheinlich 250 Milligramm in so einer Dose. Gut, wir wollen uns nicht länger mit irgendwelchem Vorgeplänkel aufreden. Wir haben eine ultralange Folge vor uns. Ich habe so ein bisschen Shownotes angelegt heute und die wurden immer länger, immer länger, immer länger. Die sind jetzt 2 Seiten lang. Ich weiß nicht, was los ist, aber es gibt halt irgendwie, international gibt es alle Ligen zu sprechen. Da sind in allen Top 4 Ligen, eine kleine Ausnahme, gibt es jetzt mittlerweile den Meister. Dann müssen wir über die 19 WM der Ladies sprechen, die ansteht. Dann gibt es All-Star-Teams in Deutschland. Wir müssen nochmal kurz über das Final Four sprechen, so ein bisschen Rückblick. Wir müssen über die Playoffs sprechen. Das ist wahnsinnig viel. Ich hoffe, ihr habt euch einfach nicht extrem erschreckt, als ihr die Folgenlänge gesehen habt. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir heute alle Rekorde brechen werden. Wie dem auch sei, ich wünsche euch viel Spaß. Wir gehen rein in die News.
So, dann fangen wir mal an. Wir bekommen von euch natürlich regelmäßig Feedback zu unseren Folgen. Und wer sich ganz besonders oft meldet, überraschenderweise, sind verschiedene Flowball-Marken. Weil wir in unserer jugendlichen Unbekümmertheit natürlich sehr gerne uns da austoben und so ein bisschen ranten. Und letztes Mal haben wir ja über die neuen Nationalmannschaftstrikot der deutschen Flowball-Nationalmannschaften oder der Nationalteams gesprochen. Und gemeldet hat sich Renew Unihawk, Philipp Mertens. Und er hat es so ein bisschen ausgeführt und so ein bisschen erklärt. Und ich muss eine Bemerkung von ihm aufgreifen, die ich, glaube ich, am wertvollsten finde. Und das ist einfach der Hinweis, der Grund, warum es keine weißen Trikots mehr gibt, ist, weil man sie unter anderem auch sehr wenig verkauft hat. Also es waren halt bedingt erfolgreiche Trikots und überhaupt ist ja diese Frage der Blockfarbe, also der Fans, die sich in irgendein Trikot dann versammeln, für den deutschen Floorball ja nicht so relevant, weil das bis jetzt auch nie so richtig ein Thema war. Zumindest habe ich das so verstanden. Und ich würde das vielleicht aufgreifen, einfach als Motivation für die Zukunft des deutschen Floorball-Fanseins nutzen, weil wir hatten ja letztes Mal darüber gesprochen, was ist das Schlimmste irgendwie an diesen ganzen Floorball-Veranstaltungen, wo Nationalteams des deutschen Floorballs unterwegs sind, sind diese Fanblöcke, wo jeder irgendein Trikot seines Vereins trägt. Und das finde ich eigentlich immer so am allerschlimmsten. Und vielleicht gelingt jetzt so dieser Bedarf, sich auf eine Farbe zu einigen. Und Unihoc hat gesagt, es wäre schön, wenn alle in Schwarz wären. Finde ich gut. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so hilfreich ist. Hauptsache, wir haben bei der nächsten WM, die findet jetzt im Winter in Finnland statt, Hauptsache, wir haben da nicht wieder dieses Potpourri von Halle, Bonn, München, Hamburg-Trikots, die irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes sind. Das würde ich mir wünschen und darauf würde ich es vielleicht runterbrechen.
Ja, und was wir gar nicht angesprochen haben, ich glaube auch, das ist ein bisschen negativ aufgenommen worden, gerade wie du über die Trikots gesprochen hast. Ich glaube, wir können nochmal festhalten, wir fanden sie jetzt nicht irgendwie übermäßig scheiße oder sowas in der Richtung. Ich glaube, dein Anreiz ging ja eher so in die Richtung, man könnte es vielleicht noch ein bisschen besser machen. Aber was ich tatsächlich bei dieser Veröffentlichung gar nicht gesehen hatte, war das Warm-up-Trikot. Ich habe schon gehört, das hat dir auch nicht so hundertprozentig zugesagt, Jan. Aber falls es jemand noch nicht gesehen hat, da sind so die deutschen Autobahnen vorne drauf. Und das finde ich persönlich tatsächlich ziemlich cool. Also gerade auch vor diesem Hintergrund, dass deutsche Floorballer einfach unfassbar viele Kilometer auf den deutschen Autobahnen abreißen müssen. Ich weiß, ihr aus Berlin seid manchmal Zug gefahren, Jan, aber das ist auch immer so ein bisschen, ja, man muss auch ein bisschen schauen, je nachdem, von welchem Ort man kommt und wo das gerade plausibel ist, ICE zu fahren oder nicht und sowas. Auf jeden Fall, das Warm-up-Trikot finde ich auf jeden Fall ziemlich gelungen. Und ist auch schwarz. Also das würde sich vielleicht auch anbieten, das in so einen Fanblog zu integrieren.
Es ist primär schwarz, sonst ist es so ein bisschen Huba-Buba, Pink-Gelb, ich weiß nicht, was da noch drin ist. Ich bin nicht die Zielgruppe und es stimmt, mich haben jetzt die Karte der Autobahn, ich finde das eigentlich ganz pointiert. Ich fände so die Karte der Züge vielleicht so ein bisschen mehr inspirierend.
Ja, aber wie gesagt, ich finde, die Züge haben nicht so die Relevanz für den deutschen Floorball, für die Autobahnen.
Wir sind auch mal mit Berlin, sind wir ja nach Bonn, also zum Holzbüttgen-Spiel, sind wir mal geflogen. Also man könnte einfach eine Linie so von Berlin nach Köln-Bonn-Flughafen ziehen.
Alle für den deutschen Floorball relevanten Fluglinien, ist so ein Strich.
Richtig.
Okay. Gut. Und dann haben wir in der letzten regulären Folge auch so ein bisschen über neue Tools gesprochen, die in der Floorball-Welt aufgekommen sind. Unter anderem so zum Beispiel über Floorball-Dashboard von Andreas Kaschel, der da, glaube ich, mittlerweile irgendwie alle 3 Tage irgendein neues Update raushaut oder sowas. Ich glaube, die App wird bei mir mehr aktualisiert als alle anderen, die ich auf dem Handy habe. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Also ob das irgendwie Zufall ist oder ob gerade diese ganze KI-Vibe-Coding-Geschichte einfach um sich greift und deshalb überall so weitere Apps aus dem Boden sprießen. Beim Final Four ist noch eine weitere von diesen Apps oder Tools oder wie auch immer man es nennen möchte, aufgeploppt, nämlich floorball-facts.de. Ist so ein bisschen der Saisonmanager überarbeitet und mit ein paar mehr, ich weiß die Funktionen, aber auf jeden Fall mit deutlich mehr Details. Könnt ihr auch euch einmal anklicken und euch das anschauen, wenn ihr möchtet. Und noch eine andere neue Geschichte ist sportclubpro.com. Ist entwickelt vom Kollegen Kimmo Wallemar. Ich weiß gar nicht genau, was er bei Holzbüttgen macht. Ich glaube, er ist irgendwie so eine Mischung Scout-Co-Trainer-Analyst-Datenexperte. Irgendwie so müsste es sein. Und das soll, glaube ich, so eine All-in-One-Lösung werden für Floorball-Vereine. Also so zum Teams verwalten, Trainingsplan, Videoanalyse, hast du alles nicht gesehen. Ist, glaube ich, noch in so einer Art Beta-Version. Aber auch da, wenn ihr irgendwie Interesse an sowas habt, euch mal reinklicken wollt, probiert das gerne mal aus.
Ja, ich war auch überrascht, dass dieses floorballfacts.de, das war ja omnipräsent in Zwickau. Die waren ja auf Banden und irgendwie in diesen Clips. Jetzt habe ich im Nachhinein herausgefunden, wahrscheinlich auch warum, weil also dieses Angebot, das ist ja nicht nur dieser Saisonmanager 2.0 oder auf Steroiden, wie sie da so ein bisschen als Claim haben. Da gibt es ja viele zusätzliche Funktionen. Du kannst so Overlays basteln, zum Beispiel für deine Livestreams. Das finde ich als Angebot, finde ich das super smart, weil ich glaube, viele Vereine hadern damit extrem, da irgendwie so eine Aufstellung zu zeigen oder so wer gegen wen spielt. Ich finde die nicht besonders schön, muss ich sagen. Und ich auch zum Beispiel auch diese Lösung für die Aufstellung nicht so doll. Aber ich finde den Ansatz super. Insgesamt muss ich sagen, finde ich, also dass jetzt so viele von diesen neuen Angeboten kommen, die im Grunde diese ursprünglichen Statistikdaten crunchen. Also ich hoffe, das vergeht relativ schnell und wir finden eine Lösung, das alles auf eine Plattform zu kumulieren, dort die Kräfte zu bündeln und endlich mal eine Plattform zu haben, auf der die Bundesliga arschgut aussieht. Weil wir brauchen jetzt nicht irgendwie 5 verschiedene individuelle Verwertungsplattformen für das Statistiktool, was eigentlich noch ein paar extra Informationen bräuchte. Ne? Also bis jetzt warten wir auf Schussstatistik und auf Goalie-Statistiken und stattdessen haben wir halt so ein bisschen überladene, so diese Frontends, die jetzt entstehen. Also ich glaube, da ist schön, wie es jetzt ist, was jetzt passiert ist und jetzt muss was Ordentliches draus passieren.
Ja, ich glaube, über kurz oder lang wird das ja eh passieren. Also es ist jetzt ja auch nicht das erste Mal, dass es solche Anläufe im Flowball gibt und häufig ist es dann so, die laufen mal 3 Monate, mal 6 Monate, ähnlich wie irgendwelche Instagram-Fanpages, die irgendwie Absolut. Mal aufploppen und dann wieder weg sind. Ist halt immer die Frage, wie langfristig werden die, sind das mehr so Strohfeuer oder werden die wirklich langfristig mit ein bisschen Hintergedanken entwickelt? Mal gucken. Apropos Arsch gut aussehen. Blindsafe hat neue Torwart-Handschuhe rausgebracht, die, weiß ich nicht, ob sie arsch gut aussehen, auf jeden Fall extrem interessant. Falls ihr sie noch nicht gesehen habt, ist es schwierig, sie zu beschreiben. Eigentlich müsst ihr es googeln, damit ihr einigermaßen versteht, wovon wir sprechen. Oder bei Instagram einmal bei Blindsafe vorbeischauen. Es sind so Torhüter-Handschuhe. Die haben einfach, ich kann es nicht anders beschreiben, wenn man die Hand so, die Handfläche so ausspreizt, dann haben die zwischen Daumen und Zeigefinger einfach ein riesiges Stück Stoff eingenäht. So ein bisschen Fledermausmäßig. Und ich glaube, sie heißen auch irgendwie Bad Gloves oder sowas in der Richtung, ist glaube ich auch der Name. Und die wurden von Blindsafe vorgestellt, da gab es einen riesigen Shitstorm, so von wegen, das kann doch nicht sein, das vergrößert alles die Fläche, damit kann man doch nicht spielen, was soll das? Weil in den Floorball-Regularien steht ja drin, die Klamotten, die der Torhüter trägt, sind ausschließlich zum Schutze des Torhüters geeignet und dürfen nicht dazu führen, dass sich die Fläche, die Körperfläche des Torhüters vergrößert. Ob das so ist oder nicht, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber lass uns kurz bei den Handschuhen bleiben. Auf jeden Fall gab es da einen riesigen Aufschrei. Dann hat Attis Blinz, also der Chef, Inhaber, wie auch immer, von Blindsafe ein Video aufgenommen. Übrigens ziemlich sympathischer Typ. Aber in dem Video war ich nicht so ganz einverstanden mit dem, was er erzählt hat. Und zwar hat er gesagt, naja, das vergrößert die Trefferfläche ja gar nicht. Die Leute, die das kritisieren, die haben alle keine Ahnung, weil in der natürlichen Handhaltung, die der Torhüter hat, da wird die Trefferfläche durch dieses Ding gar nicht größer, sondern es erleichtert nur das Fangen des Balls oder sowas, hat er argumentiert, wo ich auch so war, oh, weiß ich nicht, ob man das so argumentieren kann, so nach dem Motto, weil es ist halt schon da ein Stück Stoff dran, was theoretisch mal einen Ball aufhalten kann. Aber gut. Und dann hat sich wohl aber auch tatsächlich die IFF gemeldet und gesagt, nee, also das, sorry, lieber Artis, aber mit den Torhüter-Handschuhen, das geht nicht. Aber ich verstehe diesen ganzen Prozess auch nicht, muss ich sagen, weil er hat die ja schon in den freien Verkauf gegeben und so nach dem Motto, das ist das neueste Produkt, gönnt euch die alle. Muss man sowas als seriöser Händler nicht vorher einmal klären mit der IFF? Ich kann auch nicht jetzt irgendwie einen Schläger verkaufen und dann kommt ein Monat später raus, ja, sorry, also der ist halt komplett illegal.
Also ich weiß ja nicht, wie viel er von diesen Handschuhen in den Umlauf gebracht hat, aber ich glaube nicht, dass er es ernst gemeint hat. Ich glaube, das ist einfach so ein Marketing-Move. Er hat seiner Fabrik gesagt, mach mir mal so ein bisschen Zwischentextil rein. Die ganze Szene wird sich aufregen und ich habe so eine richtig schöne Story, die Reichweite schafft. Und das ist ihm gelungen. Und ich habe mich tierisch aufgeregt, als die IFF so dumm war und in ihren Social-Media-Kanälen so einen Post bringt. Übrigens, diese Handschuhe sind nicht erlaubt. Also, wenn ich Unihoc wäre, ich weiß nicht, wer gerade Ausrüster bei der IFF ist, muss ich gucken. Also, ich glaube, es ist Renew mit irgendwie Zone oder Unihoc oder was auch immer. Ich würde durch die Decke gehen und sagen, sag mal, was für Vollidioten seid ihr, dass ihr auf diese Masche einfällt? Also, das ist einfach ein Trick gewesen, damit sich alle irgendwie drüber aufregen und die IFF, der Weltverband, der postet und bewirbt im Grunde die Marke Blindsafe als eben im Grunde so eine dedicated Goalie-Marke. Also, oder es war abgestimmt mit der IFF und es war mit denen abgesprochene Werbekampagne, aber das glaube ich nicht, weil das wäre, glaube ich, ein Arschloch-Move gegenüber den Fans, die da so irgendwie so zu vertollen. Weird.
Ja, ich weiß auch nicht. Also diese ganze Geschichte ist ein bisschen merkwürdig. Was ich aber spannend finde, ist die Diskussion, die das Ganze losgetreten hat, weil es jetzt ja auf einmal wieder deutlich mehr darum geht, wie sollen Torhüterklamotten eigentlich sein? Also wie sieht's da eigentlich aus? Sind die tatsächlich noch so, wie man sich das mal vorgestellt hat ursprünglich? Weil wer sich in dem ganzen Torhüter-Klamottenbereich nicht so auskennt, ich kenne so ein, zwei Goalies, die haben ungefähr meine Körpermaße. Ich trage normalerweise im Alltag Klamotten in M. Und ich habe mal mitbekommen, wie einige dieser Jungs normalerweise in XL-Klamotten gespielt haben, sich aber dann irgendwann gedacht haben, Moment mal, es gibt ja größere Klamotten auf dem Markt, da habe ich ja einen Vorteil. Und die in dieser Saison dann von XL auf XXL gewechselt sind. Und das hat wirklich wenig mit der Realität zu tun, im Sinne von, dass das vergrößert nicht mehr die Körpermaße. Also da muss man sich ja nur irgendwelche Fotos angucken, ne? Das Goalie-Trikot ist mittlerweile so ein halbes Batman-Ding. Also was da alles an Stoff unter den Armen ist, der überhaupt keine Schutzfunktion hat, sondern nur Bälle fangen kann. Und dann auch, wenn man, das ist jetzt klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber auch wenn man den Goalies dieser Welt mal einen Schritt guckt, da ist wirklich extrem viel Stoff, der nicht nötig wäre, um da irgendwas zu beschützen. Also bin ich gespannt, ob da nicht tatsächlich im Nachhinein noch irgendwas draus entsteht, ob da nochmal irgendwie die Regularien jetzt angepasst werden oder sowas. Wenn ja, hätte Artis Blinz mit seiner Geschichte wahrscheinlich nochmal was richtig gemacht, weil dann könnte er neue Torhüter-Klamotten verkaufen. Wenn jetzt als nächstes rauskommt, die müssen irgendwie eng anliegend sein oder sowas, könnte er neue Kollektionen rausbringen.
Ja, ich muss sofort an meinen besten Kumpel Robert denken. Opa erzählt jetzt kurz vom Krieg. Ja? Also vor 25 Jahren, als ich irgendwie vor 28, als ich mit Floorball angefangen habe, Robert gehörte im Grunde zu der Gruppe und war unser Goalie. Und Robert hat sich so Goalie-Klamotten gekauft. Wenn du dem vom Wolkenkratzer herunterstoßen hättest, der wäre so davon gesegelt. Weißt du, so kennst du diese Segler mit diesen... mit diesen Klamotten. Ich weiß, da gibt es ja so diese Base-Jumper, genau, die da so ein bisschen wegfliegen.
Wingsuits.
Diese Wingsuits, genau. Das war ja völlig üblich. Da hat er irgendwie so ein XXL Eishockey-Torwart-Trikot und hat damit halt immer, kam irgendwo von irgendwo ein Ball und der blieb dann halt in den Klamotten hängen. Und ich weiß, dass wir so 5-6 Mal im Spiel wurden im Grunde die Bälle irgendwo in seinem Körper gesucht, weil die sind halt nie abgeprallt, sondern die sind da irgendwie so stecken geblieben. Und dann musstest du da herumsuchen. Boah, was mir jetzt alles für Geschichten einfallen. Robert, ey. Der, weißt du, so von Torhütern denkt man immer, die sind ein bisschen Mischugge. Robert war auf jeden Fall Mischugge zu der damaligen Zeit. Ich erinnere mich an ein konkretes Spiel. Er hat einen Ball gefangen und ihm ist Folgendes gelungen. Nein, es stand, glaube ich, 2-2. Unfassbar wichtiges Aufstiegsspiel. In irgendeiner tschechischen Regionalliga Aufstieg, was auch immer. Und Robert fängt den... Wir meinten vor dem letzten Drittel, Leute... Jetzt, Hauptsache keinen Unsinn machen, Spiel auf Messerschneide, alle bleiben cool, niemand überreagiert, wir folgen dem Schiedsrichter und machen keinen Unsinn. Spiel ist gespielt, glaube ich, 7 Sekunden, drittes Drittel, Robert fängt den Ball, holt aus und bleibt im Netz, im Inneren des Tors hängen. Also es ist im Grunde so dieser ultimative Beweis, dass der Torhüter beim Ausholen den Ball ins Tor gebracht hat, weil er da sogar noch hängen geblieben ist mit dem Handschuh. Und Schiedsrichter kommt, pfeift natürlich ab, Tor, alle gucken, lachen sich kaputt. Und in dieser entsprechenden Phase passiert genau das, was wir genau gebraucht haben. Robert in Richtung Schiedsrichter, Masturbationsgeste, rote Karte, wird vom Spielfeld geschickt. Und ich glaube, das Spiel ist knapp verloren gegangen. Also ich glaube, Torhüter brauchen Schranken, ich sag's mal so.
Okay. Ja, da gibt es übrigens keinen Exkurs, da gibt es im Handball eine ganz coole Regel. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Wenn du als Torhüter eine Parade hast und dann quasi beim Auswurf der Ball die Torlinie überschreitet, weil du ja mit dem Arm ausholst, dann zählt es nicht als Tor.
Oh.
Können wir auch im Floorball mal einführen. Ist ein ziemlicher Fringe-Case wahrscheinlich, aber wäre vielleicht eine Überlegung wert.
Dann hat die IFF eine Ankündigung gemacht. Und zwar bewirbt man sich offiziell als Testdisziplin für die Olympischen Spiele in Brisbane 2032. Die Chancen, da irgendwie mitzumachen, sind relativ gering, aber es ist natürlich immer so eine Geste, dass man sagt, wir würden gerne mitmachen, wir nehmen uns jetzt im Grunde als ernsthaften Kandidaten wahr, packt uns mal auf die Liste. Das wäre deshalb noch nicht so spektakulär. Das Interessante an der ganzen Geschichte ist, die IFF hat Floorball nicht mit seiner 5-gegen-5-Variante angemeldet, sondern mit der 3-gegen-3-Version. Und das ist ja das, was jetzt diese Weltmeisterschaften bis jetzt immer als Teil der, glaube ich, Nachwuchs-U19-Weltmeisterschaft parallel findet, dabei dann immer noch die 3-gegen-3-WM statt. Das soll sich jetzt verselbstständigen. Und die IFF hat damit im Grunde dieses neue 3-against-3 International, heißt ja das Format, im Grunde zur Präsentationssportart gekürt. Und das hat natürlich massive Effekte auf alle anderen auf alle Länder, die nicht wissen, ob sie im Grunde jetzt mit Kleinfeld oder mit 3 gegen 3 weitermachen sollen. Ich unterscheide das jetzt so ein bisschen. Kleinfeld ist das, was wir in Deutschland seit Jahren, Jahren, Jahren haben. Und 3 gegen 3 ist im Grunde diese neue Version vom Weltverband. Und schafft damit im Grunde Tatsachen, ne? Weil das ist ja jetzt im Grunde die offizielle Ankündigung. Ab jetzt ist das die Version, mit der wir weitermachen werden. Und ich glaube, jetzt haben sich auch alle möglichen Diskussionen in den IFF-Ländern ergeben, womit man dann weiterarbeiten wird. Und deshalb nehme ich mal an, wird das auch für Deutschland langfristig die Version sein, die wir umsetzen müssen. Also im Bereich Kleinfeld.
Ja, wird spannend zu sehen sein, was jetzt mit der 3 gegen 3 WM passiert, ne? Weil bisher war das ja eher so eine Spaßveranstaltung, sag ich jetzt mal. Und ich glaube, der Weg geht schon in die Richtung, dass es immer mehr so ein bisschen professionalisiert ist das falsche Wort, aber dass es ein bisschen mehr ernst genommen wird. Sie haben ja auch abgeschafft, diese Geschichte, es gibt 2 Nationalteams pro Land und gibt jetzt nur noch 1 und sowas. Also es geht ja alles so ein bisschen in die Richtung. Aber gerade wenn das jetzt die Variante ist, mit der du eventuell auch mal bei Olympia aufschlagen willst, dann musst du ja in diese Richtung gehen, dass es da tatsächlich auch mehr oder weniger feste Nationalteams gibt und sowas. Also das wird sicherlich nochmal spannend zu beobachten sein in den nächsten Jahren. Okay, dann sind wir quasi schon so ein bisschen im internationalen Floorball angekommen und müssen da auch direkt weitermachen. Und zwar sind in allen Top-4-Nationen mit einer kleinen Ausnahme die Meister und Meisterinnen gekürzt worden. Und wir machen, gekürt worden. Und wir machen jetzt kein Europafenster, führen euch da lange durch, aber zumindest wollten wir über die Finalpaarungen bzw. über die Entscheidungen einmal kurz sprechen. Wir fangen mit der Schweiz an. Da haben bei den Ladies gewonnen die Wizards Bernd Burgdorf, was würde ich behaupten, eine riesige Überraschung ist. Also zumindest, wenn du mit der Erwartungshaltung von Anfang der Saison reingehst, dann war eigentlich klar, es holen entweder die Jets oder Zug United oder vielleicht noch die Scorps. Und ich glaube, wenn du da Wizards getippt hättest, hätten die meisten gesagt, sorry, also passiert nicht. Haben ganz, ganz viel auf Jugendarbeit gesetzt. Also ist tatsächlich eine der cooleren Stories im Floorball in den letzten Jahren, finde ich. Und bei den Herren hat auch sehr überraschend aus meiner Sicht, gewonnen der HCR Winterthur, der im Halbfinale war es, tatsächlich Wieler Ersiegen, die Quali-Sieger waren, also quasi die reguläre Saison gewonnen haben, super souverän ausgeschaltet haben. Ich glaube, in der Best-of-Seven-Serie 4-1 gewonnen, also nur ein Spiel verloren, wenn ich mich richtig erinnere. Und jetzt im Superfinal gegen Zug United gespielt haben, die da, glaube ich, das dritte Jahr in Folge auch waren und die letzten beiden Jahre Meister geworden sind. Und haben, wie gesagt, auch überraschenderweise im Penalty-Schießen gewonnen. Also haben sich gegen die Elite-Legionärs-Fraktion von Zug United durchgesetzt, kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Wobei man da auch ein bisschen einschränkend sagen muss, ja, Winterthur deutlich mehr Schweizer am Start, aber auch da sind einige so ein bisschen zusammengekauft, ist jetzt das vielleicht das falsche Wort, aber zum Beispiel Manuel Maurer, der eigentlich immer Könsitzer Spieler war, wenn er nicht gerade in Schweden gespielt hat, ist dann irgendwann zu Winterthur rübergegangen. Und mit Oskar Weisbach haben sie auch einen Legionär, aber aus dem allerhöchsten Regal selber im eigenen Kader. Von daher, ich will jetzt nicht sagen, dass das unverdient ist, aber man kann jetzt auch nicht sagen, das wäre hier so eine David gegen Goliath-Nummer gewesen oder sowas. Das wird das Ganze, glaube ich, ein bisschen überschönen.
Ja, war mit Sicherheit, glaube ich, das beste Superfinale von den 3 Nationen an diesem Wochenende. Krasses Spiel, 9000 Zuschauer in Fribourg, also war es nicht irgendwo in einer der ganz großen Städte in der Schweiz. Und Richenberg hat ja 4-0 geführt. Also es sah schon so aus, als wären die eigentlich auf dieser Wahnsinns-Playoff-Welle, die sie da bis ins Finale getragen hat. Und dann hat es Zug tatsächlich geschafft, nochmal ranzukommen auf 4-4. Krasses Spiel von Kanulainen. 2+2 und also ich würde euch empfehlen, ihr braucht dafür einen VPN-Client, weil das Schweizer Fernsehen hat mich nicht anders durchgelassen. Aber sich mal die Highlights anzusehen, weil gerade sein Rückhand, also Rückhand-Distanz-Tor in den Winkel, aus dem Lauf. So, und mehr muss ich eigentlich nicht sagen, also sucht mal und findet. Das war schon eine ziemlich geile Bude, aber dann Penalty schießen und das ist dann an Richenberg gegangen. Also finde ich mal interessant, dass das mal jemand anderes holt. Dann wandern wir rüber nach Tschechien. In Tschechien hat es tatsächlich ein spannendes Damenfinale gegeben und auch einen historisch ersten Titel für die Bulldogs Brno. Das wäre jetzt vielleicht noch nicht so ganz spannend, aber die Mädels waren im Oberhaus eigentlich nie zu Hause, haben dieses Jahr auch die Ligaphase auf Platz 4 beendet, haben es irgendwie in dieses Finale geschafft gegen Vítkovice, also eigentlich ein Dauertitelkandidat, und da waren die Chancenverhältnisse, glaube ich, relativ klar verteilt. Ging mit einem 2:2 ins Schlussdrittel und 4 Sekunden vor Spielende gibt so einen harmlosen Distanzschuss von Čašićkova, und das ist eine Spielerin, die gehört eigentlich Vítkovice und war an Brno nur verliehen. Und 4 Sekunden vor Spielende schickt die so einen Distanzschuss und den lenkt sich eine Verteidigerin von Vítkovice ins eigene Tor, und Brno ist zum ersten Mal tschechischer Meister der Damen. Also eigentlich wirklich so eine, vielleicht nicht das ansprechendste Spiel gewesen, war wirklich sehr, sehr, sehr defensiv geprägt, aber zumindest eine coole Story. Bei den Herren 14.000 Zuschauer in der tschechischen Großarena. Ich glaube, sie heißt mittlerweile, ist es die O2 Arena? Früher war es Masarská Arena, O2, irgendein Konglomerat hat dem mit Sicherheit seinen Namen aufgedrückt. Mladá Boleslav gegen Tatran und 1-1 nach 40 Minuten. Dann 2 schnelle Tore von Mladá Boleslav und Tatran lief im Grunde nur noch hinterher. 7-3. Also es war ausgeglichener, als das Ergebnis aussagt. Es war einfach klar von vornherein, dass das so eine Mladá Boleslav-Show sein wird, weil die haben sich ja mittlerweile wirklich im Grunde die besten Spieler, die auf dem tschechischen Markt irgendwie sind, die haben sich da reingeholt, mit Ausnahme von ein paar Leistungsspielern in den jeweiligen Teams. Und die haben die ganze Saison tatsächlich ohne Niederlage absolviert. Also wie die Ligaphase, da haben sie auch keine Niederlage irgendwie nach Verlängerung, sondern tatsächlich alle Spiele gewonnen. Und auch im Grunde nur Sweeps gegen Pardubice, und Halbfinale war gegen Sparta, gegen Sparta Prag, auch 4-0 und dann ins Finale und dann ein Sieg gegen Tatran. Also Mladá Boleslav im Augenblick Master aller Dinge in Tschechien.
Ja, ich weiß nicht, ob es angesprochen hat, sie sind zum zweiten Jahr in Folge, glaube ich, auch Meister geworden, ne? Also haben Tatran da so ein bisschen als den Dauerdominator abgelöst. Wobei man sagen muss, ich glaube, die beiden letzten Jahre war ja Tatran der Gegner, der im Superfinal stand. Von daher hätte natürlich auch immer, bei einem Superfinal kann es ja immer auch in die andere Richtung kippen. Ne? Von daher fehlt wahrscheinlich nicht viel, dann, damit wir hier drüber reden würden. Tatran geholt immer noch ihren Titel. Aber ja, krass, was die da in Boleslav entwickelt haben. Wir gehen rüber nach Schweden. Da gab es 2 sehr, sehr spannende Spiele. Das eine Spiel bei den Damen war überraschenderweise Torengruppen, aber eben nicht gegen Pixbo, sondern gegen Kalmarsund. Das Ergebnis ist eigentlich das Uninteressanteste. Torengruppen hat gewonnen. Ein paar Fun Facts dazu. Emily Wibron hat danach ihre Karriere beendet, ist 10-mal schwedische Meisterin geworden. Brutale Anzahl. Ich glaube, für Torengruppen ist es der 6. Titel oder sowas hintereinander. Ich glaube, 5. oder 6. Superfinale auch hintereinander, was sie gewonnen haben. Aber ist eigentlich völlig wurscht. Über Torengruppen müssen wir gar nicht so lange reden. Wir müssen eigentlich viel länger über Kalmarsund reden. Weil da ja, wir haben es irgendwie vor ein paar Wochen, Monaten mal angesprochen, mittlerweile Cheftrainer ist tatsächlich Martin Brückner. Und das war jetzt auch nicht so, als hätte Martin da irgendwie ein top funktionierendes Team, das sowieso schon die ganze Zeit Titelfavorit ist, irgendwie übernommen und das nochmal ins SM-Finale geführt oder sowas. Das war tatsächlich das erste Mal, dass die Damen von Kalmarsund im SM-Finale waren. Und ich glaube, er ist jetzt das 3. Jahr da. Und die haben tatsächlich so peu à peu immer weiter Fortschritte gemacht. Ich weiß gar nicht, ob sie vorletztes Jahr auch schon im Halbfinale waren oder ob es nur Viertelfinale geworden ist am Ende. Aber letztes Jahr waren sie auf jeden Fall im Halbfinale und sind ins Pokalfinale eingezogen. Und dann dieses Jahr eben noch den nächsten Schritt gemacht, tatsächlich Pixbo geschlagen in den Playoffs. Auch relativ elegant mit 3-1. Also war eine enge Serie, aber jetzt eben auch gar nicht so eng, dass es überhaupt zu Spiel 5 gekommen ist. Und es gab in Schweden selbst auch vor dem Superfinale ganz, ganz viel Berichterstattung so um Martin drumherum, weil er ja schon, ich sag mal, für Floorball-Verhältnisse so ein totaler Exot ist, ne? Ich weiß gar nicht, womit man das vergleichen kann. Also wahrscheinlich wie wenn du irgendwie im Fußball, wird, weiß ich nicht, bei irgendeinem Bundesligisten Nordamerikaner oder sowas an der Bande stehen oder ein australischer Trainer oder sowas, so wie Ange Postecoglou oder so bei Tottenham.
Ja, wobei ich glaube, es gibt gerade ein relativ gutes Beispiel, und zwar Marco Sturm als Trainer der Boston Bruins in der NHL. Stimmt. Das ist ja der einzige Ausländer in der ganzen Liga.
Ja, hast du recht. Also damit ist es auf jeden Fall so ein bisschen vergleichbar. Ist ja jetzt nicht so, dass man sich gedacht hat, wir holen uns jetzt irgendwie einen Experten aus einem Floorballland schlechthin. Eigentlich sind da auch alle Trainer aus den Top 4 Nationen, von daher krasse Ausnahme. Und hat Kalmarsund so Stück für Stück besser gemacht. Gab auch so ein paar Interviews von Moa Tschöpfers, glaube ich, die gesagt hat, Martin ist der beste Trainer, mit dem sie in ihrer kompletten Karriere bisher gemeinsam gearbeitet hat. Und ich glaube, die Dame ist mittlerweile 35, hat was weiß ich, wie viele Weltmeisterschaften gespielt und sowas. Also richtig, richtig stark, verdient sich da gerade oder erarbeitet sich da gerade sehr, sehr, sehr viel Respekt in Schweden auf jeden Fall. Und jetzt ist natürlich die große Frage, ähnlich wie vor letzter Saison, bleibt er noch ein Jahr da oder kommt er zurück nach Deutschland? Also schauen wir mal. Das wird auf jeden Fall interessant sein. Ist aus meiner Sicht eigentlich eine der coolsten so Floorball-Stories, die wir als Floorball Deutschland in den letzten Jahren produziert haben. Finde es ein bisschen schade, dass in Deutschland kaum drüber gesprochen wird. Wide and Deep hat auf jeden Fall einen guten Artikel dazu rausgebracht, finde ich. Gut, wir sprechen jetzt drüber. Aber auch das ist so eine Geschichte, finde ich. Ja, ist halt einfach, hätten wir irgendwie mehr Newsseiten oder sowas, würde das sicherlich relativ groß kommen. Aber haben wir leider nicht so viele von. Ich weiß nicht, ob man da den Verband in die Verantwortung nehmen muss, nehmen sollte oder nicht. Also der Verband an sich ist ja kein Sprachrohr für irgendwelche Dinge, die in der Floorball-Welt passieren, mit Bezug auf Deutschland, ne? Sondern die kommunizieren halt ihre Verbandsdinge und sowas in der Richtung. Von daher wäre natürlich cool, wenn es sowas auch von Seiten des Verbandes geben würde. Ich weiß aber nicht, ob man sagen kann, die müssen darüber sprechen. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich würde es cool finden, wenn mehr drüber gesprochen worden wäre. Aber ist, wie es ist. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass mittlerweile auch das Trainerbusiness sich so in eine ganz gesunde Richtung entwickelt. Also jetzt Martin im Superfinale in Schweden, natürlich die krasse Ausnahme, aber wir haben ja vor 2 Wochen auch drüber gesprochen mit Pavel als Goalie-Trainer der Schweizer U19-Nation und so. Also das zeigt ja schon, dass man nicht unbedingt für immer in Deutschland versauern muss als deutscher Floorball-Trainer, wenn man das nicht möchte. Und dann müssen wir noch reden über das Superfinale bei den Männern. Das war einmal mehr Stavretta gegen Falun. Klar, kann man sich jetzt sagen, gleiche Besetzung wie in den letzten Jahren so häufig. Stavretta auch mal wieder durch die Saison gebrettert, oben mehr oder weniger konkurrenzlos. Bei Falun war es eine ziemliche Zickzack-Saison eigentlich. Da wurde auch gesagt zwischendurch so, wow, die haben bestimmt den schlechtesten Kader der letzten, was weiß ich, wie vielen Jahre. Sind am Ende aber trotzdem wieder im Superfinale gelandet. Am Ende auch mit dem bekannten Ergebnis. Ich glaube, Stavretta hat 3-2 gewonnen am Ende. War aus meiner Sicht, also wer sich noch an das Superfinale letzte Saison erinnern kann bei den Männern, Stavretta gegen Falun auch, das war ganz schwere Kost. Also da ist wirklich fast nichts passiert. Diesmal war es ein bisschen actionreicher, also war nicht allzu torreich, aber man konnte sich das Spiel schon ganz gut angucken. Aber trotzdem, wie gesagt, einigermaßen torarm. Ich glaube, bis Minute 57 stand es 2-2. Dann macht Stavretta das 3-2. Dann im Falun direkt das Timeout, besprechen sich, wollen ins 6-5 gehen. Spiel wieder angepfiffen. 10 Sekunden später holt Emil Johansson sich eine 2-Minuten-Strafe ab und dann war das Thema eigentlich durch. Aber da muss ich auch sagen, mit der Schiri-Entscheidung war ich nicht so ganz happy. Also in der Situation, es war, glaube ich, erst die 2. 2-Minuten-Strafe im ganzen Spiel überhaupt. Ich tue mich jetzt schwer damit zu sagen, das war eine Fehlentscheidung, weil erstens, also weder spiele ich noch coache ich noch pfeife ich auf dem Niveau. Von daher, boah, die wissen das besser einzuschätzen als ich. Aber ich fand es jetzt nicht so brutal hart, dass du die 2 Minuten geben musst. Und ich glaube, das wäre so eine Geschichte gewesen, die hättest du mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl, einmal einem deutlichen Pfiff, einmal Emil eine vernünftige Ansage machen, wovon wegen Emil, wir wissen, hier steht viel auf dem Spiel, aber trotzdem, habt euch zumindest einigermaßen lieb bis zum Ende. Ich glaube, das hätt's auch getan und wäre für den Ausgang des Spiels ein bisschen angenehmer gewesen. Hat eine interessante Szene produziert, und zwar als, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, als das Spiel quasi abgepfiffen wurde dann, haben, ich glaube, mit dem Abpfiff 4 Spieler von Falun gleichzeitig ihren Schläger auf der Bande zerhackt. Also es war, könnte vielleicht nochmal jemand irgendwie cutten oder so, es war ein bisschen bitter, das zu sehen, aber ja. Das war das Superfinal in Schweden der Herren.
Ja, mich hat gefreut, dass Philipp Langer dieses 3-2 geschossen hat, also mein tschechischer Landsmann. Das ist natürlich auch eine schöne Geschichte für ihn, der sich bei Stavretta super durchgesetzt hat. Das heißt ja eigentlich, dass er und Jemecek sich jetzt verabschieden. Die haben beide ein Superfinale gemacht. Und dass da im Grunde jetzt auch so ein Umbruch kommen wird bei Stavretta. Wobei ich glaube, die haben einige stabile Kandidaten, die, glaube ich, die Mannschaft tragen werden. Ich wollte so ein bisschen nachrecherchieren, ob es vielleicht noch so ein paar Geschichten drumherum gab, die man nicht so ganz mitbekommen, und bin bei Aftonbladet gelandet, also bei dieser schwedischen Zeitschrift. Und die haben sich so mit dem Finale so ein bisschen relativ trocken auseinandergesetzt. Und unten in der Kommentardiskussion ist aber irgendwas doch losgegangen. Und zwar wurde da diskutiert, dass es doch eigentlich unfair ist, dass Stavretta mit 240.000 Euro Steuerschulden ihre Liga-Lizenz bekommen hat. Wobei Falun, damit sie ihre Lizenz kriegen und nicht ganz im Dreck landen, ihre Halle verkaufen mussten und im Grunde das Damenteam aufgelöst wurde. Und dann ging es so ein bisschen hin und her. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Und da würde ich natürlich ein bisschen mehr Details gerne wissen, weil ich glaube, das lässt sich natürlich auch sehr, sehr schnell verzerren, je nachdem, wer es gerade von welcher Richtung erzählt. Aber diese Spannung, diese finanziellen Spannungen, die da gerade bei den Top-Teams in Schweden sind, das zieht sich halt schon ewig, ne?
Ja, seit Ewigkeiten. Ich glaube, das ist auch seit Ewigkeiten tatsächlich die einzige Saison, wo kein Team mal an der finanziellen Hürde wirklich endgültig scheitert. Also es gibt auch immer wieder jetzt Diskussionen drum, von wegen, wer kriegt eine Lizenz, wer kriegt keine. Aber bisher sagt der Buschfunk, dass es eigentlich ganz gut aussieht und dass eigentlich alle die Lizenz bekommen für die nächste Saison. Aber alleine erst letzte Saison hat ja zum Beispiel Team Touring Gruppen bei den Herren gesagt, jo, wir können uns das nicht mehr leisten, wir sind hier jetzt erstmal weg. Also ja, dass im schwedischen Floorball so ein paar Finanzprobleme vorherrschen, ist, glaube ich, offenes Geheimnis. Gut, und dann müssen wir noch über Finnland sprechen, aber da können wir eigentlich nicht so viel besprechen. Und ich bin da auch ein bisschen verwirrt. Ich muss sagen, vielleicht so als Einleitung, man merkt schon, dass diese Geschichte, wird ein Superfinal gespielt oder nicht, so eine gewisse Strahlkraft hat, weil ich zum Beispiel die Ligen Schweiz, Tschechien, Schweden habe ich mal mehr, mal weniger verfolgt, immer so mit Richtung, wo ist Superfinal, wo geht's dann tatsächlich um was, welches Datum muss man sich vielleicht freihalten. Und bei Finnland dachte ich immer so, naja gut, die spielen halt ihre Best-of-Seven-Serien, das kann ich mir immer noch angucken, wenn es irgendwie in Spiel 4, Spiel 5 geht, weil vorher ist da eh nichts entschieden. Deshalb habe ich tatsächlich heute zum ersten Mal geguckt, wie sieht's eigentlich aus. Und bin darüber gestolpert, dass die Damen schon fertig sind mit ihrer Saison. Da hat einfach TPS 4:0 Klassik wegrasiert und quasi die Titel mit nach Hause genommen. Und die Herren haben noch nicht mal angefangen, ihre Finalserie zu spielen. Also das hat mich ein wenig verwirrt, warum das so überhaupt nicht synchron läuft. Es ist so, dass die Herren mittlerweile eine Dreifachrunde spielen in Finnland und die Damen nicht. Wahrscheinlich liegt es daran. Aber ich hätte gedacht, wenn du so asynchrone Spielpläne hast sowieso, dann versuchst du trotzdem die Playoffs einigermaßen synchron zu machen. Wie dem auch sei, die Herren fangen gerade erst an, ihre Playoffs zu spielen. Nicht ihre Playoffs, sondern ihre Finalserie. Da stehen sich Nokian und Classic gegenüber. Nokian ein bisschen überraschend, einfach aus dem Grund, weil die Oilers nicht im Finale sind. Die sind ja die letzten beiden Jahre Meister geworden, hatten aber auch einen ziemlichen Aderlass nach letzter Saison. Also mit Astala und Kainulainen sind da so die beiden tragenden Säulen weg. Von daher ist jetzt, glaube ich, auch nicht so extrem überraschend auf dem Papier, dass sie es nicht geschafft haben. Wir bleiben bei internationalem Floorball. Wir haben noch zwei Rücktritte zu vermelden. Der eine ist Robin Nilsberth. Hat tatsächlich auch ein bisschen bittere Geschichte, wird den einen oder anderen sehr freuen, weil Robin Nilsberth, glaube ich, im internationalen Floorball außerhalb von Schweden nicht so super viele Freunde hat. Aber trotzdem bitteres Karriereende. Die letzte Aktion in seiner Floorball-Karriere war eben, dass er gegen Winterthur den Penalty verschießt und damit Winterthur zum Meister macht. Das ist so ein bisschen das Ende, was er sich vielleicht nicht gewünscht hat, zumal er ein unfassbar guter Penalty-Schütze ist. Also er ist ja irgendwie fast 2 Meter groß und macht immer so sein Signature-Move ist quasi so ein einhändiger Penalty, so ein Zorro-Penalty, wo er als Rechtsausleger von Vorhand auf die Rückhand geht und ihn dann entweder reinschiebt oder wieder auf die Vorhand und ihn dann da reinknipst. Und der wurde ganz lange als unhaltbar bezeichnet, weil wenn er das macht, macht er das einfach über 3 Meter. Also du kannst als Torwart eigentlich nicht beide Richtungen mitverschieben. Und Erik Kunz bei Winterthur hat es richtig stark gemacht, ist quasi auf die eine Seite mitverschoben und hat ihm dann quasi gleichzeitig mit dem Fuß den Ball aus der Kelle getreten. Also schon stark. Aber ja, so wie dazu, Robin Nilsberth, auch x-facher Weltmeister, x-facher schwedischer Meister mit Storvreta, beendet seine Karriere. Falls sich jetzt Leuten Sorgen machen, wird Zug United vielleicht nächste Saison weniger Legionäre haben und keine so krasse Favoritenrolle mehr haben? Vermutlich nicht. Gibt schon Gerüchte darum, dass Niklas Ramirez zu Zug United wechseln wird. Verteidiger-Legende von Växjö, wahrscheinlich ähnlich gut, vielleicht sogar noch ein bisschen besser auf dem defensiven Ende, dafür nicht ganz so gut am offensiven Ende. Also ich glaube, um Zug muss man sich keine Sorgen machen. Und wahrscheinlich sogar noch die größere Floorball-Persönlichkeit. Alexander Galante Karlström beendet auch seine Karriere. Hat jetzt nochmal eine Saison bei Wieler Ersingen drangehängt. Da standesgemäß natürlich wieder Topscorer geworden. Wie soll es anders sein? Auch doppelter Weltfloorballer gewesen, damals, als er noch bei Falun war. Auch weiß ich nicht, wie viele Titel mit Falun geholt, wie viele Titel mit Schweden, bestimmt 2, 3. Du hast es, glaube ich, rausgesucht, Jan, ne? Was er alles so an Titeln eingeheimst hat.
Ja, ich ergänze die Statistiken. Also zweimal Weltfloorballer, das war 16 und 17. Er ist angeblich 7-mal Meister mit Falun geworden, was mir extrem viel vorkommt, weil ich kann mich gar nicht an 7 Titel von Falun erinnern. Aber gut, wenn die Falun eingesammelt hat, dann mit Sicherheit mit ihm. Und was ich noch krasser finde, ist, er hat in den 15 Saisons, die er in der SSL gespielt hat, hat er 701 Tore geschossen. Also die 700 hat er noch geknackt, ne? Bevor er zu Wieler gegangen ist. Und der 2., 3., 4., 5. die haben es nicht mal geschafft, die 400er-Marke zu knacken.
Ja.
Also er hat einfach 300 Tore mehr von 700 auf 400 als die anderen Spieler. Und als er sich verabschiedet hat, hat er so einen Instagram-Post gebracht mit: Es ist Zeit, die Pistole ins Regal zu hängen. Und ich glaube, das passt da ganz gut. Und es sind wirklich zwei kantige Typen, die hier gehen. Und ich glaube, damit verliert der Sport einiges. Grant Carstrom, der war jetzt natürlich schon so ein bisschen abgebaut und hat sich darauf vorbereitet, dass er aufhört. Was mich natürlich bei Nils Bert immer unterhalten hat, der war natürlich ein riesiges Arschloch auf dem Platz. Ne? Also der, wenn der gegen Gegner gespielt hat, wo man sich mental ein bisschen beackern musste, der hat da ja für Situationen gesorgt, wo du im Grunde, wo jedes Mal der Puls auf 200 ging, wo die Fans gepfiffen haben. Und ich finde ja sowas immer super geil. Ne? Also das gehört irgendwie zum Sport und eigentlich haben wir viel zu wenig von solchen Kanten.
Ich glaube, einer der ganz wenigen Floorballer, der wirklich bei jedem Länderspiel von jedem Fan ausgepfiffen wurde. Ja. Obwohl in dem Spiel noch gar nichts los war. Es war eigentlich immer so, erster Wechsel, Nils Bert kommt rein, erster Ballkontakt, alle pfeifen. Das war schon auch so eine gewisse Hassliebe, die sich da entwickelt hat, glaube ich. Okay, ein internationales Großereignis steht noch vor der Tür, bevor die Saison dann so ganz vorbei ist im internationalen Kontext. Und zwar die U19-WM der Damen. Die wird in Italien gespielt, wo ich auch so denke, boah, Anfang Mai nach Italien ist jetzt auch nicht der schlechteste Ort, wo man da mal eine WM spielen kann. Vom 6. bis 10.5. findet die statt. Deutschland ist in Gruppe C und falls ihr die Spiele gucken möchtet, so seien euch folgende Termine ans Herz gelegt. Am 6.5. um 13 Uhr spielen wir gegen Japan, am 7.5. um 19 Uhr gegen Kanada und am 8.5. um 19 Uhr, also Primetime, in der großen Halle gegen den Gastgeber Italien. Das ist die deutsche Gruppe. Ich gehe stark davon aus, dass bei dieser Gegnerbesetzung Platz 1 das Ziel sein sollte und auch das Ziel sein muss. Müssen wir mal gucken, ob alles so läuft, wie wir uns das wünschen. Aber falls es so sein sollte, würden wir am 9.5. um 13 Uhr das Playoff-Spiel spielen, wo es ja immer darum geht, schaffen wir es aus den C- und D-Gruppen hoch in die A- und B-Gruppen. Schauen wir mal. Die Gruppe, aus der der Gegner kommen wird, besteht aus der Schweiz, Tschechien, der Slowakei und Dänemark. Und ich habe das Gefühl, bei solchen Drehbüchern ist es ein, ne, also wenn das Drehbuch geschrieben worden wäre, dann würden die Schreiberlinge einfach sagen, oh, wir machen Deutschland, Dänemark ist immer ein Klassiker, kommt immer gut an. Von daher können wir uns wahrscheinlich darauf einstellen, dass es auch wieder so kommen wird. Das ist irgendwie so der Dauerbrenner bei diesen Playoff-Spielen, habe ich das Gefühl. So, dann sind wir international so langsam durch und kommen zu nationalen Themen. Und zwar gab es beim Final Four, ähnlich wie letztes Jahr zum ersten Mal, wieder so eine große Ehrung der All-Star-Teams, Schiri der Saison, MVP, Special Awards, Fairplay Awards gab es noch, hast du alles nicht gesehen. Das Ganze wurde durchgeführt von unserem Floorball-Bundesliga-Socials-Team, finde ich, habe ich glaube ich letztes Mal schon angesprochen, super, super gut, dass die das machen. Hat mich super gefreut, auch stecken da super, super viel Mühe rein, glaube ich, also wirklich Daumen hoch, richtig cool, dass wir das haben. Ich hoffe auch, dass wir das auf jeden Fall die nächsten Jahre weiterführen und sich dann daraus auch so eine gewisse Tradition ergibt, ähnlich wie das bei der NBA oder bei der NFL ist, weißt du, wo du mal so ein bisschen in die Statistiken gucken kannst und dann so schauen, wer waren eigentlich die ausgezeichneten Spieler in Saison, was weiß ich, 2025 und dann stolperst du da über irgendwelche Namen und dann denkst du so, ah ja, stimmt, der hat da eine Saison gespielt oder oho, der war mal in Weißenfels oder wo auch immer. Ich finde, da kann immer sehr, sehr viel Historie draus entstehen. Und ich werde jetzt nicht alle Awards runterbeten, die es gab, aber ich finde, so ein paar sollten mal erwähnt werden. Wichtig ist noch zu sagen, das sind Awards für die Regular Season. Deshalb war die Abstimmung auch so knapp hinter der regulären Saison. Finde ich auch gut, dass es so gemacht wird. Sobald man anfängt, die Playoffs mitzubewerten, wird es halt so ein bisschen schwammig, weil einfach einige viel weniger Gelegenheit haben, sich nochmal zu zeigen. Ich habe irgendwann mal gelesen, solche Auszeichnungen sind für die reguläre Saison und wenn du in den Playoffs nochmal eine Auszeichnung haben willst, dann musst du gefälligst den Titel gewinnen. So, darum geht's. Also wie gesagt, ein paar Sachen würde ich gerne ansprechen. Zum einen Schiris der Saison, Tim Galetzka und Steven Ehebrecht ist, glaube ich, relativ unstrittig. Aus meiner Sicht die letzten zwei, drei Jahre auf jeden Fall das Schiri-Paar in Deutschland gewesen. Also aus meiner Sicht total verdienter Titel. Trainer der Saison ist bei den Damen zum zweiten Mal in Folge Svensson Hoppe geworden. Mit seinen MFBC-Ladies. Und bei den Herren ist es Ruben Seilenacht geworden, was mich persönlich sehr, sehr freut. Mein Mitassistent bei der letzten deutschen U19-Kampagne, die wir gemeinsam gemacht haben. Trainer des SC DAFK Leipzig, aus meiner Sicht auch unfassbar verdienter Titel. Also als Aufsteiger auf Platz 6 sind sie, glaube ich, am Ende in die Playoffs eingelaufen. Muss man erstmal so schaffen. Und es geht mir da gar nicht so sehr darum, nur um die Ergebnisse, sondern auch, wie mutig Ruben den DAFK coacht. Also ich finde, die machen teilweise richtig, richtig, richtig coole Sachen. Zum Beispiel diese eine Geschichte, ich glaube, das war das entscheidende Spiel gegen Bonn, wo sie in der Verlängerung bei Unentschieden 2 Minuten vor Ende nochmal den Torhüter rausnehmen und einfach ins 6 gegen 5 gehen. Weil die so ein bisschen das Gefühl hatten, unser 6 gegen 5 ist besser als unsere Penalty-Chance, das Ganze zu gewinnen. Und das sind halt einfach so Sachen, das finde ich unfassbar gut, wenn man sich beim Coachen traut, Sachen zu machen, die vielleicht den Gegner auch mal total auf dem kalten Fuß erwischen und solche Dinge. Also finde ich richtig, richtig stark. Ich bin auch nicht mit allem einverstanden, was er da macht. Also manchmal, ich glaube, am Anfang der Saison haben sie einmal, als der Gegner im 6 gegen 5 war, selber auf 6 gegen 5 gegangen, beziehungsweise haben dann irgendwie so 6 gegen 6 gespielt ohne Torhüter. Ich glaube, da war seine Philosophie so ein bisschen, ja, wir spielen halt auf Ball halten und das ist mit 6 Feldspielern leichter als mit 5 Feldspielern. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich mit dem Ansatz so mitgehe, weil das Risiko schon sehr, sehr hoch ist. Aber es ist mir auch im Endeffekt völlig egal. Also ich finde es super, super wichtig, dass wir einfach Trainer in der Liga haben, die Bock haben, mutig zu coachen und Dinge auszuprobieren. Und da ist er halt einfach prädestiniert für. Finde ich richtig, richtig gut. MVPs haben wir noch. Bei den Damen, Annalena Best, aus Finnland zurückgekommen, standesgemäß Topscorerin geworden, MVP-Titel eingesackt, kann man so machen. Bei den Herren ist es Florian Weißkirchen geworden. Ich muss so ein bisschen lachen, weil ich mir diese Saison nicht sicher war, wer MVP werden sollte und bin dann am Ende trotzdem auch bei Floppo gelandet. Das ist nur so ein bisschen lustig, weil ich glaube, Floppo wird das auch selber zugeben. Seine Saison war wesentlich schlechter als letzte Saison, die er gespielt hat. Aber seine letzte Saison war halt auch einfach von einem anderen Stern. Also da war halt wirklich überhaupt keine Diskussion wert, wer eigentlich MVP werden sollte. Und diesmal hat Floppo zumindest zugelassen, dass man mal drüber sprechen kann. Finde ich sympathisch von ihm. Und dann haben wir noch ein paar All-Star-Teams. Da haben die Bundesliga-Social-Jungs und Mädels das so gemacht, dass es quasi ein First-Team, Second-Team, Third-Team gibt. Also quasi die All-Stars, dann die zweite Riege der All-Stars und die dritte Riege der All-Stars. Ich will jetzt nicht alle benennen, aber ich finde zumindest die ersten 6 haben es jeweils verdient, einmal angesprochen zu werden. Bei den Damen sind das Leonie Kort im Tor, Julia Noel und Jannika Willingmann in der Defense und Theresa Beppler-Alt, Vanessa Weikum und Annalena Best im Sturm.
Was mich bei dieser Wahl dieses Jahr so ein bisschen unangenehm, was mir aufgestoßen ist, ist, ich habe das Gefühl, dass die Teamstärke dieses Jahr ziemlich bestraft wird. Also die, wenn du eine Mannschaft hast, die einfach nicht sich auf individuelle Leistungen stützt, obwohl du darin vielleicht Spielerinnen und Spieler hast, du kommst ja auch gleich zu den Herren, die einfach das Gesamtgefüge irgendwie lenken und steuern und eigentlich müsste man sie ja hervorheben, dann kriegen sie halt keinen Award, weil es ist halt nicht so sichtbar. Und ich glaube, das ist auch eine Schwäche von Floorball, weil wir halt nicht so sehr die Lupe auf diese Mannschaften haben, um halt zu verstehen, warum sind die MFBC-Damen dieses Jahr so stark? Wer sind denn da vielleicht die 2, 3 Spielerinnen, die da so ein bisschen als Motor funktionieren? Das Gleiche beim UHC Weißenfels. Also ich glaube, das ist so die Schwäche dieser All-Star-Wahl und da müssen wir schauen, dass wir es vielleicht in Zukunft ein bisschen besser hinkriegen, um da jemanden rauszuholen. Wenn du mich jetzt fragen würdest, wen von den MFBC-Damen, würde ich jetzt auch keinen Namen nennen, hinter dem ich mich wirklich stellen kann, weil, wie gesagt, mir fehlt da auch die Einsicht. Aber eigentlich ist es ja ein No-Go, dass eine wirklich dominante Mannschaft, die dann auch noch den Titel holt, niemanden ins All-Star-Team reinkriegt. Die Situation war jetzt nicht so, dass die anderen 5 jetzt irgendwie so überragend wären, dass man an ihnen nicht vorbeikommt.
Ja, gehe ich komplett mit. Ich finde es eine total eigenartige Situation, weil ich gleichzeitig halt, also ich finde es nicht richtig, dass keine vom MFBC unter den ersten 6 ist. Gleichzeitig wüsste ich aber auch nicht, wen ich von den Ladies da reinnehmen sollte und welche ich von den anderen dafür rausnehmen würde. Also man kann über so 2, 3 Namen nachdenken, klar, aber es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, das müsste man wechseln. Und das finde ich einfach so spannend am MFBC auch, dass die halt letzte Saison und auch diese Saison so brutal stark sind und halt komplett über die Teamstärke kommen. Also das ist einfach die einzige Mannschaft, wo ich das Gefühl habe, die sind von 1 bis 15 im Kader, wenn man jetzt nur die Feldspielerin anguckt, richtig, richtig brutal hochwertig besetzt. Und das siehst du auch auf den Scorerlisten. Also da sind irgendwie, entweder sind alle weit oben, weil sie halt so viele Tore schießen, oder keine ist weit oben, weil die Scoringlast so breit verteilt ist. Also finde ich spannende, spannende Konstellation. Bei den Herren haben wir im Tor Jan Sauerbier, In der Defense Leo Häfner und Svensson Hoppe und im Sturm Tuukka Hyttynen, Florian Weißkirchen und Philipp Wilbrand. So, und mit dem All-Star-Team von den Herren habe ich so meine Probleme. Gar nicht unbedingt mit dem First Team, aber wenn man sich das Second Team und das Third Team auch noch anguckt, da sind nämlich insgesamt 4 Spieler von Holzbüttgen drin, 4 von 18. Und Holzbüttgen ist 7. geworden in der regulären Saison. Und es sind 2 von Potsdam drin, mit Jere Hironen und Atte Ronkanen. Und Potsdam ist 11. geworden. Und das finde ich ein bisschen komisch. Also, das kann natürlich sein, dass das hinkommt, wenn man jetzt einfach sagt, das sind überragende Spieler, die gehören in dieses All-Star-Team unbedingt rein. Das impliziert für mich aber gleichzeitig, dass dann ja der Rest des Teams grottenschlecht sein muss. Weil wie, also ich will damit niemandem nahe treten, aber das ist ja das Einzige, was in dieser mathematischen Formel quasi Sinn ergibt, warum diese Teams dann auf Platz 7 und Platz 11 gelandet sind. Und da weiß ich auch nicht, ob ich da so 100%ig mitgehen würde. Und aus der anderen Seite ist mir aufgefallen, also es ist nur ein MFBC-Spieler drin, ähnliches Thema wie bei den Damen. Mit Svensson Hoppe hat einer es ins First Team geschafft, aber da habe ich schon das Gefühl, da hätte man vielleicht noch 1-2 mehr reinwählen können. Und bei Weißenfels hat Pascal Reichert geschafft als Torhüter und mit Januszewskis und Hyttynen die beiden Sturmhühnen. Aber so den einen oder anderen deutschen Spieler von Weißenfels, die ja auch in der Nationalmannschaft unterwegs sind, also habe ich das Gefühl, da gibt es schon noch 2-3 Jungs, die eine gute Saison gespielt haben. Also, weiß ich nicht. Man muss auch dazu sagen, es ist ja keine Fanwahl, aber es stimmen ja ab alle Spieler und Spielerinnen der Teams. Und es kann natürlich schon auch sein, wenn du es quasi als Verein schaffst, mehr von deinen Spielern und Spielerinnen zu aktivieren, dass du dann beim All-Star-Team auch bessere Chancen hast. Also ja, für mich diese Geschichte ein bisschen unrund. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass die 4 Jungs von Holzbüttgen und die 2 von Potsdam da unverdient drin sind. So ist es gar nicht gemeint. Die haben schon auch richtig gute Saisons gespielt. Aber es ist für mich, wie gesagt, so ein bisschen unrund und ein bisschen merkwürdig verteilt einfach.
Kannst du vielleicht ganz kurz zusammenfassen, wie wird eigentlich dieses All-Star-Team gewählt?
Soweit ich weiß, hat jeder lizenzierte Spieler, jede lizenzierte Spielerin und jeder Coach ein Stimmrecht. Und du kannst quasi überall eine Stimme abgeben. Also mein All-Star, ich meine 6 All-Stars oder sowas in der Richtung sind die und die und die und die. Ich hatte die Saison keine Stimme, deshalb bin ich mir nicht 100%ig sicher, aber ich habe einmal das Abstimmungstool gesehen und ich glaube, so war es gedacht. Ich weiß nicht, wie dann die Stimmverteilung ist. Also wenn ich, ne, ob es dann irgendwie 5 Punkte gibt für meine erste Stimme und 3 Punkte für meine zweite Stimme, also das weiß ich nicht. Gut, und dann noch eine letzte Kleinigkeit. Boah, und dann sind wir auch durch mit den News. Das war eine längere Geschichte heute. Und zwar habe ich in der letzten Folge gesagt, dass ich nicht 100%ig sicher bin, wer bei den Damen zur 3-gegen-3-Weltmeisterschaft fährt. Und es sind die Damen aus Chemnitz. Also da nochmal dicke Sorry, dass ich das nicht auf der Rechnung hatte. Ich glaube, ich habe den Titel fälschlicherweise Dümpen zugeschrieben. Dümpen hat ihn nicht geholt. Es sind die Chemnitzer Damen. Die fahren nach Spanien zur 3-gegen-3-WM. An der Stelle nochmal viel Erfolg von uns. So, News geschafft, Jan. Dann können wir rübergehen in unsere Final Four Nachbesprechung. Die müssen wir nämlich noch nachliefern.
Genau, wir haben uns ja vor knapp 2 Wochen unsere Sonderfolge gegönnt, die wir beim Final Four aufgenommen haben. Da haben wir ja versucht, so ein bisschen so die Temperatur einzufangen und hatten da auch noch 2 Interviews dazugelegt. Aber das war so im Herzen des Events. Und dann haben wir gesagt, guck mal, wir lassen das so ein bisschen sacken. Und in der nächsten Folge schauen wir uns irgendwie die Veranstaltung als Ganzes an und bringen vielleicht auch so ein bisschen Perspektive rein. In welche Richtung müsste man denn das Ganze jetzt irgendwie weiterentwickeln? Ich glaube, als wir das erste Mal gehört haben, das Ding geht nach Zwickau, haben wir die Augen verdreht. Und ich habe damals, glaube ich, behauptet, es ist ein Schritt zurück. Und jetzt müssen wir schauen, was wir damit machen. Ich fange mal so mit meiner Auswertung und dann kannst du mir widersprechen oder nachlegen oder einfach reingrätschen. Es klingt hart. Ich glaube, es ist immer noch ein Schritt zurück gewesen. Aber es ist wichtig, so zu trennen, was sind die Sachen, die im Grunde diesen Schritt zurück darstellen und was sind Sachen, die wirklich gut gelaufen sind. Und ich würde vielleicht erstmal mit den Sachen anfangen. Also wir wissen jetzt im Grunde, wie die perfekte Halle auszusehen hat und das ist die Halle in Zwickau. Ich glaube, mit allen Eigenschaften, die sie hat, mit der Konstruktion, mit der Kapazität, mit den Wegen, mit den Möglichkeiten, Sachen zu aktivieren, fand ich wirklich super. Also es hat sich toll angefühlt und im Grunde ist das Ding, das haben wir, glaube ich, auch schon gesagt, maßgeschneidert fürs Final Four. Ich fand, das Zwickauer Team war extrem leidenschaftlich dabei. Es war wirklich großartig positiv aufgeladen. Sie haben aus den Möglichkeiten, die du als ein solcher Verein hast, und das ist kein Bundesliga-Team, das ist niemand, der schon irgendwann mal gezwungen war, mal so ein Highlight-Spiel auf die Beine zu stellen, sondern das ist eine kleinere Abteilung eines nicht so großen Vereins. Ich glaube, sie haben wirklich super Arbeit geleistet und da wirklich ziehe ich den Hut und ich glaube, dass Flowball Deutschland den Jungs und Mädels wirklich dankbar sein muss dafür, dass die das auf die Beine gestellt haben. Und so würde ich sagen, das ist so ein bisschen das Positive, was ich mitnehmen würde. Was dazu auch gehört ist, dass ich glaube, wir müssen akzeptieren, dass solange wir jetzt nicht ein halbprofessionelles Orga-Team irgendwo in Berlin oder Hamburg oder München oder was auch immer installieren, das da mit anderen Mitteln arbeitet, glaube ich, wird der Weg nur über eine viel intensivere Zusammenarbeit zwischen einem solchen lokalen Partner und dem Dachverband gehen. Weil, wenn ich jetzt so ein bisschen langsam rüberschwappe zu den Sachen, die man verbessern muss, also ich muss sagen, die Kommunikation und die Außendarstellung, die Bewerbung der Veranstaltung davor, während und danach war schwach. Also ich glaube, das ist etwas, das müssen wir als Szene eigentlich viel, viel besser hinbekommen. Da geht es halt hauptsächlich darum, was für Kampagnen startest du davor, dass die Leute wirklich wissen, dass irgendwie das Final Four stattfindet, auf welche Art und Weise du es kommunizierst. Während der Veranstaltung die Darstellung der Spiele über diesen Livestream-Partner Spray TV, ich denke, es sind so wieder so viele Sachen, wo du sagen kannst, eigentlich gibt es gute Gründe dafür und gleichzeitig gibt es da halt auch Sachen, die halt ein bisschen negativ oder die vielleicht auch wirklich leider schwerwiegend negativ sind. Spray TV ist ja offensichtlich ein sehr, sehr guter Partner, was diese technische Umsetzung angeht. Soweit ich das verstanden habe, machen sie das dann letztendlich auch umsonst. Dafür aber, dass sie diesen Livestream organisieren, das ist eine sehr, sehr teure Sache. Also als wir das damals beim Final Four in Berlin gemacht haben, das ist ein Betrag irgendwo zwischen 5.000 und 10.000 Euro, die da irgendwie zu Buche schlagen, wenn du es dann ordentlich machen willst. Und ich glaube, technisch umgesetzt war das wirklich sehr gut. Gleichzeitig ist das halt irgendwo auf der Website eingebettet. Du kannst es nicht streuen. Also das ist eine Katastrophe. Also diese Veranstaltung gehört irgendwie bei YouTube rein. Oder wenn du dann das irgendwo, nicht, ich will sagen versteckst, aber wenn du das irgendeine externe Plattform draufpackst, da muss es jemand sein wie Dein oder The Zone oder was auch immer, die halt diese riesigen Reichweiten mitbringen. Sonst musst du es halt so streubar wie möglich machen, damit halt die Szene damit interagiert. Ich habe heute vor unserer Aufnahme so ein bisschen reinschauen wollen, wo sind denn die ganzen Spiele, dass man vielleicht noch so ein bisschen ein paar Highlights sieht oder sowas. Das findest du ja nicht. Also Highlights habe ich nirgendwo gefunden. Wenn du auf die Website gehst, du meldest dich zu Wort. Wo habe ich sie übersehen?
Sie sind mittlerweile beim Flowball Deutschland YouTube-Kanal.
Okay, ich habe beim Flowball Deutschland YouTube-Kanal nachgeschaut. Da habe ich im Grunde nur die ganzen Spiele gefunden. Also die Highlights sind...
Achso, ja, sorry. Highlights habe ich auch nicht gesehen, nur die ganzen Spiele.
Genau, aber Highlights sind halt wesentlich. Ne? Niemand schaut sich halt zwei Wochen oder in der Woche danach ein ganzes Spiel an. Also wir haben es nicht geschafft, irgendwelche Highlights von dieser Veranstaltung streubar zu produzieren oder irgendwie durchs Äther zu schicken. Das ist ein Armutszeugnis für die Kommunikation der Sportart. Da müssen sich alle irgendwie an die Nase fassen. Der Verband, in dem Fall vielleicht auch nochmal der Ausrichter, falls es seine Aufgabe war. Oder dann diejenigen, die behaupten, irgendwie die Medien der Sportart zu sein, fand ich sehr problematisch. Was noch? Ich glaube, diese ganze Social-Arbeit, da merkst du immer so, dass diejenigen Leute, die, ich glaube, wir haben ja die Kollegen, Kolleginnen, die Jüngeren, die mit uns Tänze vollführen wollten und wir haben uns dann geweigert und dann haben wir zumindest so ein kleines TikTok-Spiel gemacht. Die machen das super und gleichzeitig gibt es andere Sachen, die halt wirklich so als grundlegende Kommunikationsarbeit, glaube ich, fehlen. Wenn du jetzt auf die Website vom Flowball Final Four gehst, ist das... Es ist eine Katastrophe. Also das ist die Website, glaube ich, die wir vor 4 oder 5 Jahren mal fürs Event in Berlin aufgesetzt haben. Da steht jetzt immer noch irgendwie Final Four 2004. Was anderes ist irgendwie Final Four 2005. Irgendwo steht 2006. Also das ist keine Visitenkarte für den Sport. Also ich bin, was das Final Four, um das jetzt ein bisschen langsam zum Schluss meines Teils zu kommen, ich bin hin und her gerissen, weil es gibt Sachen, die ich großartig finde und die mich mit positiver Energie beladen, weil ich weiß, es gibt genug Leute, die Lust haben, diese Sache weiterzuentwickeln. Und gleichzeitig gibt es Sachen, die einfach längst viel, viel besser funktionieren könnten und für die wir auch die Ressourcen haben. Und es ist eigentlich nur eine Frage der Bereitschaft und der Entscheidungsfähigkeit, die Sachen besser zu machen. Eine letzte Sache füge ich noch dazu. Ich bin kein Freund von diesen, also wenn du dann vor Ort bist, fand ich die Aktivierung, also dieses ganze Rahmenprogramm außerhalb des Spielfeldes, eigentlich völlig adäquat, ne? Also gab es verschiedene Stände, draußen war so ein kleines Floorballfeld, dann waren da so Food Courts. Ich glaube, das ist genau das, was du, glaube ich, bei so einem Final Four haben willst. Was das Programm in der Halle angeht, also ich bin kein Freund von diesem Getanze, ne? Also dass du irgendwelche Cheerleader-Gruppen hast, die tanzen und irgendwelche Breakdance-Gruppen und sowas, das gibt es einfach seit 35 Jahren, ist es irgendwie so der Pausenstopfer, den es gibt. Deshalb hatten wir unser Konterpass-Quiz angeboten. Ich würde mir wünschen, dass man in Zukunft da vielleicht noch ein bisschen kreativer ist, um halt die Leute vor Ort so ein bisschen mehr mitzureißen und da einfach auch in den Pausen so ein bisschen Wertigkeit zu schaffen, damit die Leute dann auch erzählen, es war super und es hat sich ausgezahlt, dass wir hingefahren sind und dass wir nicht zu Hause geblieben sind, uns und den Livestream anzugucken. Also ich glaube, das Programm muss noch ein bisschen besser werden. So, ich weiß nicht, ob ich was vergessen habe, mit Sicherheit, aber vielleicht ist das erstmal so mein Einstieg.
Dein Einstieg? Da kommt ja noch mehr, oder was?
Nein. Also ist erstmal mein Teil. Vielleicht fällt mir noch was ein oder du sagst etwas, womit ich nicht einverstanden bin.
Okay. Ich fass mich da ganz kurz, was das angeht. Was diese ganze Rückschrittsthematik angeht, bin ich bei dir. Also ich bin auch der Meinung, dass es im Vergleich zu Berlin ein Rückschritt war. Allerdings, glaube ich, war das auch alternativlos. Also wo sollte man denn hingehen Berlin, wo es nicht ein Rückschritt gewesen wäre? Also dann hättest du irgendwie vielleicht, keine Ahnung, Barclays-Card Arena in Hamburg oder was? Aber so, wenn es in Berlin nicht funktioniert, dann funktioniert es ja woanders erst recht nicht mehr. Von daher, da bin ich bei dir. Gleichzeitig glaube ich aber, dass es ein Schritt vorwärts gewesen ist, was vielleicht die nachhaltige Veranstaltung von so einem Final, also mit Veranstaltung meine ich Durchführung von so einem Final Four angeht. Weil ich glaube, letztes Jahr war es ein bisschen kritisch finanziell. Dieses Jahr habe ich gehört, ist sogar ein bisschen Plus rausgekommen für Zwickau. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und gleichzeitig ist ja ein Grund, dass es in Berlin nicht mehr funktioniert hat, dieses Nachhaltigkeitsthema gewesen. Also das in Berlin musste ja auch niemand draufzahlen, weil es vom Senat, glaube ich, in Berlin unterstützt wurde. Aber trotzdem war es ja immer so, dass wir uns als Floorball da hinten anstellen mussten mit Daten und dann ist da irgendwie, weiß ich nicht, jemand reingesprungen in ein Konzert oder sowas, dann mussten wir wieder ausweichen. Also in diesem Sinne war es nicht nachhaltig. Es war einfach super schwer, das auf Dauer in unserem Kalender zu etablieren. Und da, finde ich, war ich auch am Anfang super, super skeptisch mit Zwickau. Und ich finde gerade jetzt mit diesem zweiten Jahr, was sie in Zwickau gemacht haben, letztes Jahr, finde ich, muss man die auch ein bisschen in Schutz nehmen, das war ja ziemlich über den Zaun gebrochen, also das war ja ganz, ganz kurzfristig, musste ja irgendwie ein neuer Ausrichter gefunden werden und Zwickau ist ganz kurzfristig in die Bresche gesprungen, dafür war es trotzdem gut, dieses Jahr war es nochmal deutlich besser. Und ich finde, sie haben damit jetzt eine extrem gute Messlatte gelegt für zukünftige Final Four Ausrichter. Also, dass die jetzt einfach wissen, okay, so wie sie das in Zwickau 2026 gemacht haben, in die Richtung muss es mindestens auch bei uns gehen. Und damit quasi vielleicht auch so ein Stück weit so eine Blaupause geschaffen haben. Und das ist tatsächlich viel, viel mehr und viel, viel positiver, muss ich ehrlich sagen, als ich vor 2 Jahren so ein bisschen erwartet habe, als dann gesagt wurde, jo, wir gehen mit dem Final Four mal eben nach Zwickau. Gut, das einmal so zu dem ganzen Drumrum.
Ja, ich wollte das nur bestätigen und ich glaube, dass es Zwickau schafft als Verein, diese Qualität auf den Tisch zu legen, das ist im Grunde dann die Messlatte für alle anderen, weil sich niemand darauf ausreden kann, ja, aber wir sind kein Bundesligist. Also wenn es jetzt noch jemand andere Vereine umsetzen können, dann müssen sie sich mit Zwickau messen können und das stimmt auf jeden Fall. Was ich mir jetzt natürlich als Frage stelle, weil du hast es jetzt angesprochen, das ist ja so eine Art Blaupause. Im Grunde, was jetzt? Ne? Weil ich glaube, wir haben ja mitbekommen, nächstes Jahr wird es Zwickau wahrscheinlich nicht mehr machen wollen. Ich habe jetzt noch nicht von irgendwelchen Kandidaten gehört. Es hieß da irgendwie zwischen den Zeilen, wenn ich mit jemandem gesprochen habe, ja, angeblich Berlin und sowas. Wüsste ich wahrscheinlich, weiß ich noch nicht, dass es irgendwie wieder Berlin machen würde. Also es ist gerade so ein Rauch, in dem man sich gerade nicht so gut orientiert. Und ich würde dann ganz kurz nochmal diesen Bogen zurückschlagen zu dem, was ich vorher gesagt habe, mit dieser Zusammenarbeit zwischen dem lokalen Ausrichter und dem Verband. Also ich glaube, das ist letztendlich das, wo es hingehen muss und das könnte ja genau darauf aufbauen, was du gesagt hast. Also das ist die Umsetzung, die so ein lokaler Ausrichter hinbekommt, wie es Zwickau ist und sie brauchen eben für die Sachen, die ich vorhin bemängelt habe, also insbesondere diese Außendarstellung, Kommunikation, Bewerbung, Aktivierung, dafür brauchen sie im Grunde irgendjemanden, der das langfristig aufbaut und gut kann. Und das ist im Grunde wahrscheinlich eine interne Stelle beim Dachverband. Also so eine hybride Zusammenarbeit, ich glaube, ist die Lösung für die Zukunft. Und es braucht jetzt einfach Vereine und lokale, ich weiß nicht, Gemeinschaften. Das muss ja nicht immer ein Verein in Berlin sein oder ein Verein in Hamburg, aber es können ja drei Vereine aus Hamburg sein oder aus München, die sagen, wir machen das jetzt hier, wir stellen uns jetzt dahinter zusammen mit dem Dachverband und so soll es aussehen. Ich glaube, das ist der einzige Weg, um einen Schritt tatsächlich auch wieder nach vorne zu schaffen.
Okay, und damit gehen wir rüber ins Sportliche. Ist schon wieder ein paar Wochen her, aber wir wollen das Ganze zumindest noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Das erste Halbfinale der Damen war MFPC Leipzig gegen BB United. Schnell erzählt, 12-1 ausgegangen für den MFPC. Hab mich sehr gefreut, dass die Berlinerinnen am Ende noch ihren Ehrentreffer machen konnten. Finde auch, dass die per se nicht schlecht gespielt haben. Also die haben sich reingehängt, haben alles gegeben. Das war jetzt einfach kein Klassenunterschied. Die spielen beide erste Liga, aber ja, mit dem MFPC halt das Schwerstmögliche losgezogen. Was willst du machen? Für die auf jeden Fall ein Riesenerfolg, dass sie es ins Final Four geschafft haben. Zweites Halbfinale. Dümpner Füchse gegen Wernigerode ist 4-1 ausgegangen für die Dümpner Füchse. War aus meiner Sicht tatsächlich rein floorballerisch vielleicht das beste Spiel am Wochenende, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Und ich meine damit so Spielanlage und solche Geschichten, weil die Mädels aus Wernigerode richtig, richtig Bock hatten mitzuspielen und aus meiner Sicht auch ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht haben. Nur halt so ein bisschen an Lena Backus gescheitert sind, am eigenen Abschluss gescheitert sind, was auch immer. Und die Dümpner Füchse, die haben halt noch die ein oder andere erfahrene Starspielerin mehr, sag ich jetzt mal. Die waren halt einfach in vielen Situationen deutlich abgezockter und haben ihre Chancen dann deutlich konsequenter genutzt. Aber ui, also auf Wernigerode bin ich gespannt in den nächsten Jahren. Ich könnte mir vorstellen, dass sie noch ein, zwei Jahre brauchen, bis ihre Talente dann zumindest mal so vielleicht eine 2 vorne stehen haben beim Alter. Wobei das dauert, glaube ich, noch mehr als ein, zwei Jahre. Ich glaube, das dauert eher so mal 3 oder 4. Aber mit denen ist, glaube ich, auf jeden Fall zu rechnen. Also bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Haben auf jeden Fall Spaß gemacht in diesem Halbfinale. Und dann im Finale MFPC Leipzig gegen Dümpner Füchse. Ist zum Ende, glaube ich, 8-3 gewesen. Aber soweit ich mich erinnern kann, waren alle drei Tore, die die Dümpner Füchse geschossen haben, waren relativ am Ende. Also das war eine ziemlich, ziemlich, ziemlich dominante Nummer. Da wurde, glaube ich, wenig dran gezweifelt ab irgendwie Minute 30 oder so, dass der MFPC hier mit dem erneuten Pokalgewinn aus der Halle gehen wird. Super verdienter Sieg, haben da, glaube ich, nochmal unterstrichen, dass sie momentan die beste Mannschaft in Deutschland sind.
Ich habe da nicht viel beizutragen. Also ich habe das genauso gesehen. Ich fand das Finale ein bisschen träge, als wären beide so ein bisschen müde vom Vortag oder wollen irgendwie nicht so viele Fehler machen. Aber insgesamt habe ich irgendwie so dieses zweite Halbfinale am Samstag war für mich auch so ein Sternzeichen für die Zukunft.
Bei den Herren war das erste Halbfinale zwischen Bonn und Chemnitz, ist am Ende 11-4 ausgegangen. Was ich jetzt immer so liest, als wäre das eigentlich so, dass, ich glaube, von der Dominanz, also von der Tordifferenz her, ne, okay, Leipzig gegen Berlin war nochmal deutlicher, aber mit das deutlichste Spiel am ganzen Wochenende. Und da wurde direkt danach irgendwie so drüber gesprochen von wegen, ja, das war ja total die Klatsche und Chemnitz chancenlos und so. Weiß ich nicht. Ich finde, da müssen wir mal ein bisschen aufpassen, dass wir Ergebnisse im Floorball nicht überbewerten, halt durch diese 6-5 Geschichte. Bis zur 51. Minute stand es nämlich nur 4-3 für Bonn. Dann hat Bonn halt das 5-3 gemacht und dann musste Chemnitz irgendwann auf 6-5 gehen. Und sorry, liebe Chemnitzer, aber das 6-5 war an diesem Tag einfach unfassbar schlecht. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich hab, glaube ich, noch nie so viele einfache technische Fehler in einem 6-5 gesehen. Das war wirklich krass. Und es liegt ja nicht am Personal. Also die haben da ja wahnsinnig gute Jungs auf der Platte gehabt. Aber teilweise war es wirklich so, die haben sich im 6-5 aufgestellt. Der Point hat einen Pass auf den Shooter nach links außen gespielt und der wurde schon abgefangen und auf der Gegenseite ins Tor geschoben. Also es war wirklich, das war eine brutale Nummer. Tat mir die Chemnitzer am Ende auch ein bisschen leid. Aber wie gesagt, ich finde, wir dürfen das nicht überbewerten. Also das war tatsächlich ein Spiel, was aus meiner Sicht bis zum Ende auch in die andere Richtung hätte ausgehen können. Und dass da jetzt am Ende ein 11-4 steht, ist natürlich bitter, aber spiegelt das Spiel nicht so richtig wider. Dann war das andere Halbfinale, El Clasico im deutschen Floorball, sagt man glaube ich mittlerweile, Weißenfels gegen den MFPC, ist 4-2 ausgegangen für Weißenfels. War aus meiner Sicht ein bisschen schwere Kost. Sag ich gleich noch so ein bisschen was zu. Ich finde, Leipzig hat sich da, also beide Teams haben sehr, sehr passiven und vorsichtigen Floorball gespielt aus meiner Sicht. Leipzig muss man zugutehalten, dass sie, finde ich, ab Minute 30 oder so gecheckt haben, dass sie damit nicht so weit kommen und dann so ein bisschen mehr versucht haben, Druck zu machen, mal den einen oder anderen frühen Ballgewinn zu generieren und dadurch so ein bisschen Torerfolge zu erzielen oder zumindest zu Chancen zu kommen. Naja, am Ende hat es Weißenfels halt geholt. Das 4-2, muss man sagen, ist als Ergebnis fast noch ein bisschen geschönt. Es gab nämlich 3 Powerplay-Tore. Also rein aus dem Spiel ist da wirklich nicht so viel passiert. Und dann war das Finale Weißenfels gegen Bonn. Es ist auch 4-2 ausgegangen. Also Glückwunsch an die Weißenfelser, wieder Pokalsieger geworden. Das Spiel war noch schwerere Kost als das Halbfinale zwischen Weißenfels und Leipzig. Bis zur 55. Spielminute stand es nur 2-1. Also da ist wirklich gar nichts passiert. Dann hat, glaube ich, Weißenfels das 3-1 gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann musste Bonn halt aufmachen. Aber es, auch da war ich von den Bonnern ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also ich habe das Gefühl, die haben versucht, genau das Spiel zu spielen, was Weißenfels halt spielt. Also vorsichtiger Spielaufbau, immer gucken, wo sich das anbietet, dann die Lücke nutzen und dann vielleicht so zu Toren zu kommen. Aber die meisten Teams können das halt nicht so gut wie Weißenfels. So, die machen das nicht ohne Grund seit 500 Jahren. Und klar, man kann jetzt immer argumentieren, Bonn hatte irgendwie 2-3 Großchancen, die haben sie liegen lassen. Wenn die reingehen, dann sieht das Spiel ganz anders aus. Ja, ist mir klar. Das Gleiche kann man auch für Weißenfels sagen. Und ich finde, Bonn hat viel zu lange gebraucht in diesem Spiel, um irgendwas umzustellen. Also ich hatte wirklich das Gefühl, die spielen ihren Trott runter bis Minute 55 oder sowas oder 53 oder whatever mit ihrer einigermaßen so semi-passiven 2-2-1-Deckung und dann so, ja, mal gucken, was so vielleicht vom Laster fällt, woraus wir was machen können. Und dann haben sie irgendwann gemerkt, ah shit, wir müssen hier jetzt irgendwie Tore schießen. Und haben dann aber auch diesen Switch nicht hinbekommen. Weil eigentlich willst du es ja so haben, du kannst ja so passiv anfangen in so einem Finale oder im Spiel, whatever. Und dann musst du halt so nach und nach mit dem Spiel öffnen und aggressiver werden. Aber halt so peu à peu. Und Bonn hat es quasi genau andersrum gemacht. Bonn hat quasi bis Minute 55 gesagt, ja, wir investieren hier jetzt mal gar nichts fürs Spiel. Weißenfels sowieso schon mal gar nicht, weil die waren ja auch meiste Zeit in Führung. Dann müssen sie ja auch nicht. Und ich glaube, bei Minute 55 haben die Bonner gemerkt, oh, jetzt müssen wir aber loslegen. Und dann haben sie angefangen, halt auf einmal so komplett random Hochrisiko-Flowball zu spielen. Also wo sie von ihrer geduldigen Auslöse komplett weg sind und dann war auf einmal der zweite Ball, war dann direkt irgendwie ein langer Ball ins Slot, wo irgendwie 3 Weißenfelser standen und ein Bonner. Also da ist es dann irgendwie total gekippt und von diesem, wir sind hier total souverän und versuchen das runterzuspielen, so in komplette Hektik umgekippt, hatte ich das Gefühl. Weiß ich nicht. Also war ich nicht so wahnsinnig überzeugt davon. Ich würde dich einmal zu Wort kommen lassen, Jan. Ich habe nämlich gleich noch eine lange Rant vorbereitet.
ich sehe es ähnlich, was das Finale angeht. Ich glaube, da war so eine unglückliche Situation dadurch gegeben, dass ich glaube, das Spiel von Weißenfels dürfte eigentlich so dem Bonner Spiel, insbesondere mit der Einbindung von Florian Weißkirchen, nicht so wirklich gut passen. Also da waren mehrere Situationen. Ich hatte ja immer in den Pausen durfte ich ja für Spray TV dann irgendwie so die Analysen machen. Und ich hatte damals so die Highlight-Cutter gebeten, so eine Sequenz rauszuschneiden. Haben sie zwar am Ende nicht gemacht, aber ich erinnere mich noch relativ gut an sie. Also Bonn ist dann mal nach vorne gekommen, hatte dann so seine 3-4 Spieler vorne geparkt und Flo Weißkirchen stand 2 oder 3 Meter hinter der Mittellinie auf seiner eigenen Hälfte. Und ich weiß, das ist so ein Move, der funktioniert für Bonn, wenn sie halt gegen Mannschaften spielen, die sich auch mal aus den Positionen reißen lassen. Aber das macht Weißenfels halt nicht. Und Weißenfels ist in dieser Hinsicht so eine paradoxe Mannschaft, weil es gibt, glaube ich, kaum jemanden, der so gut kontert wie Weißenfels. Und du darfst oder du weißt das, es ist halt in dir einprogrammiert, dass selbst wenn du 0-1 hinten liegst, dann darfst du dich halt nicht in die Reihen legen, weil du sofort auf die Schnauze kriegst, weil sie dir halt weglaufen. Und das ist halt, das fesselt dich halt, weil du dir denkst, naja, ich müsste jetzt aber eigentlich Druck machen, darf ich aber nicht, weil dann laufen sie weg. Und das ist dann letztendlich auch so ein bisschen deren Erfolgsrezept, dass die gegnerischen Mannschaften sich sehr, sehr oft selbst paralysieren, halt in dieser eigenen taktischen Einstellung. Was ich auch noch ganz spannend fand, ist auch nochmal so ein bisschen Lob an Weißenfels, einfach wie defensiv stark und unangenehm sie zu spielen sind, obwohl sie jetzt, ich glaube, mit Ausnahme von Florian Böttcher, sei es jetzt niemand, naja, vielleicht, ich weiß nicht, wer dann noch hinten ansteht, aber sie sind jetzt nicht irgendwie so körperlich extrem dominant, aber sie sind sehr unangenehm zu spielen. Und Florian Böttcher hat mir gerade im Finale sehr gut gefallen. Da waren mehrere Situationen, wo halt die Bonner auflaufen, wo er halt einen Schritt links, rechts macht, durch halt seine Körperstatur sich halt Raum verschafft. Und als Bonner denke ich mir, ja gut, was soll ich denn jetzt hier machen? Gerade so im Slot, gerade so ein bisschen am linken Flügel. Und das ist etwas, das haben die Mannschaften halt nicht. Also die Gegner haben sowas viel, viel weniger. Also da ist diese körperliche Dominanz in der Defensive selten gegeben. Da parkst du vielleicht ab und zu sogar mal einen Stürmer hinten, damit du halt so einen Spielfluss hast. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so eine Stärke von Weißenfels. Und das war mit Sicherheit auch noch ein Grund, warum sich Bonn im Finale so schwer getan hat.
Jan Berbig hast du ein bisschen unterschlagen.
Ja, also, zum Beispiel.
Ich hab nie Erstliga-Floorball gespielt, aber wenn ich Erstliga-Floorball spielen würde, würde ich mir auch wünschen, dass es nicht gegen den Kollegen ist. Ja. Okay, wie gesagt, ich will so ein bisschen wegkommen. Ich hatte ja schon gerade anklingen lassen, dass ich von den Spielen Weißenfels-Leipzig und auch Weißenfels-Bonn so ein bisschen enttäuscht war. Aber habe ja auch gesagt, ich habe eine Rant vorbereitet. Ich hole mal so ein bisschen aus. Und zwar, finde ich, müssen wir immer dran denken, wie jung wir als Sportart noch sind. Wenn man sich so rückblickend Sportarten anguckt, wie die sich entwickeln über Jahrzehnte und sowas, dann fasst man sich teilweise an den Kopf und denkt so, oh mein Gott, haben wir damals dumme Sachen gemacht. Und ich glaube, das ist beim Floorball auch so. Ich glaube, solche Prozesse dauern halt einfach, also bis die wirklich um sich greifen und nicht nur von einzelnen Teams praktiziert werden und auch von anderen. Worauf ich hinaus will, ist, dass wir gerade in so einer Entwicklung sind, dass unsere wichtigsten Spiele im Floorball, und ich meine nicht nur Deutschland, sondern ich meine Floorball generell, unsere wichtigsten Spiele, auf die die meisten Augen gerichtet sind, die die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen und damit die größtmögliche Werbung für die Sportart sein sollten, sind die beschissensten Spiele, die du dir in der ganzen Saison angucken kannst. Und das ist halt mittlerweile keine Ausnahme mehr. Und es kocht immer mehr in mir, seit ich mir die WM in Malmö angeguckt habe, 2024. Also da ist es mir zum ersten Mal so richtig aufgefallen, weil ich halt viele hochklassige Spiele in relativ kurzer Zeit geguckt habe, bei denen es wirklich um was ging. Das ist halt so ein Thema, das ist halt bei regulärer Saison und sowas so ein bisschen egal, weil Deutschland ist halt eins von 22 Spielen, whatever. Da kannst du mal ein bisschen ausprobieren, da kannst du mal ein bisschen drauflaufen, das spielt keine große Rolle, solange so insgesamt der Trend stimmt. Aber bei einer WM ist ja jedes Spiel teilweise entscheidend. Für die Großen, für die Top 4 jetzt nicht unbedingt, aber zumindest ab Halbfinale oder sowas geht es darum. Und genauso ist es eben beim Superfinale in Schweden oder jetzt hier bei Pokalfinale oder whatever. Und das zieht sich halt immer weiter durch die Sportart, dass die Teams in solchen Spielen immer vorsichtiger werden und immer passiver spielen und es immer mehr darum geht, wir dürfen bloß keinen Fehler machen, weil wenn wir einmal hinten liegen, können wir das nicht mehr aufholen. Und das ist, glaube ich, so eine Geschichte, die stellt sich jetzt gerade erst so nach und nach ein in den Köpfen im Floorball, weil Floorball, glaube ich, ein Sport ist, in dem im Verhältnis zu deinem Gesamterfolg am egalsten ist, was du mit dem Ball machst. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wenn man sich jetzt vorstellt, wie ist eigentlich unsere Offensivtaktik und sowas, dann ist ja dieses klassische Bild, meine Mannschaft hat den Ball, wir spielen irgendwie eine kontrollierte Auslöse, wir spielen in die gegnerische Hälfte, da setzen wir uns irgendwie fest, dann spielen wir da noch ein paar Pässe, irgendwann schießen wir daraus ein Tor, jawohl, so wollen wir irgendwie zum Sieg kommen. Und im Floorball ist diese Art, Tore zu schießen, eigentlich fast irrelevant im Verhältnis zu Transition Play, also Kontern, so Sachen wie Pressing-Auslöse, so Sachen wie Powerplay oder Penalties oder Freischläge oder sowas. Du kannst 80% deiner Tore erzielen und einfach auf dein komplettes Offensivspiel wirklich verzichten und trotzdem eine richtig, richtig torgefährliche Mannschaft sein, ohne das überhaupt im Köcher zu haben. Und deshalb spielen viele Teams das gar nicht mehr so unbedingt. Die spielen gar nicht mehr so brutal auf, den Gegner irgendwie in der Hälfte einschnüren und dann zu Torchancen zu kommen. Was ja das ist, was aus meiner Sicht Floorball ausmacht und was wirklich, wirklich cool zu gucken ist. Sondern es geht viel mehr darum, wir schieben uns hinten den Ball zu und irgendwann, wenn wir eine gute Gelegenheit haben, dann kommen wir nach vorne, machen wir einmal kurz einen Querpass, versuchen ins Tor zu schießen, entweder es klappt oder halt nicht. Und ich finde, das wird jetzt in den letzten Jahre noch ein bisschen weiter auf die Spitze getrieben durch diese ganze Low-Event-High-Event-Geschichte. Und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, weil ich nicht weiß, wie weit sich das schon verbreitet hat. Aber das ist so ein bisschen eine Art Spielphilosophie, die gerade in den Top-Nationen immer weiter um sich greift und mittlerweile zum Beispiel auch von der deutschen Herren-Nationalmannschaft angewandt wird. Und im Prinzip bedeutet das High-Event-Spielen heißt, ich will einfach ein Spiel spielen, wo es möglichst viele Events gibt. Also viele Abschlüsse, viele freie Bälle, viele Zweikämpfe, all solche Geschichten, die das Spiel in die eine oder andere Richtung beeinflussen können. Und ich will möglichst Low-Event spielen, wenn ich solche Sachen nicht möchte. Also wenig Abschlüsse, wenig Action im ganzen Spiel, wenig Ballbesitzwechsel, solche Dinge. Und die Philosophie dahinter ist, dass ich als besseres Team möchte ich immer High-Event spielen. Also wenn ich die besten Spieler auf dem Platz habe, im Verhältnis zu meinem jeweiligen Gegner, dann will ich so High-Event spielen wie möglich. Weil meine Spiele sind ja besser und Spieler sind besser und dann will ich viele von diesen random Situationen generieren. Also irgendwie Torschuss mit einem Abpraller, komische Zweikämpfe, Transition-Play, Konter nach einem Konter nach einem Konter, all solche Geschichten. Weil irgendwann setzt sich meine Qualität durch. Dann fallen mehr Tore in so einem Spiel. Aber theoretisch, in der Mehrzahl der Spiele, müsste ich gewinnen, weil ich halt die besseren Spieler habe. Und als Underdog muss ich Low-Event spielen. weil ich habe nicht so gute Spieler. Das heißt, ich muss gucken, dass ich möglichst wenig in solche Situationen komme, wo meine Spieler, die nicht so gut sind wie die gegnerischen Spieler, unsortiert sind oder irgendwie selber entscheiden müssen, wie löse ich jetzt das 1 gegen 2, 2 gegen 1 oder was auch immer. Und ich versuche möglichst viel innerhalb von meiner Struktur zu spielen und über meine Struktur Tore zu erzielen. Und immer wenn es strukturlos wird, versuche ich den Ball rauszukloppen oder aus der Situation rauszukommen und dann wieder Struktur zu spielen. So ist ein bisschen der Hintergedanke. Und das finde ich schwierig und ich komme jetzt mal zurück auf diese ganze Geschichte Finale Bonn gegen Weißenfels oder auch ein richtig, richtig gutes Beispiel dafür ist Schweiz gegen Lettland an der letzten WM, was ja glaube ich auch das langweiligste WM-Spiel aller Zeiten war, wo Lettland am Ende gegen die Schweiz gewonnen hat, weil ich immer das Gefühl habe, es gibt mittlerweile einige Teams, die haben sich mit dieser High-Event-Low-Event-Geschichte beschäftigt und die sagen sich, ah ja, okay, das macht total Sinn. Die Maßnahme, gegen bessere Teams zu gewinnen, ist einfach Low-Event zu spielen. Also spielen wir Low-Event. Und denken das aber nicht weiter. Und das Problem ist halt, wenn dein Gegner auch eine Low-Event-Spielweise präferiert und vielleicht innerhalb dieser Struktur auch deutlich besser sein sollte als du, dann reicht es nicht einfach nur Low-Event zu spielen. Also du musst schon irgendwo noch irgendwas generieren, wie du es überhaupt schaffst, zu Toren zu kommen. Ansonsten ist es ja wieder ein Glücksspiel, dass du halt sagst, okay, wir machen jetzt ein Low-Event-Spiel. Das geht vielleicht nicht irgendwie 8-6 aus, sondern 2-1. Aber vielleicht habe ich ja Glück und es geht kipp mal in meine Richtung. Sondern was ich total vermisse, ist dieses gewisse Extra momentan in so Spitzenspielen, wo man sieht, okay, es geht nicht nur darum, Low-Event zu spielen, sondern die Teams haben sich auch Gedanken gemacht und sich ein bisschen was zurechtgelegt, wie sie denn den Gegner brechen können. Also wo sie vielleicht dann doch mal in irgendwelche Pressing-Muster oder sowas übergehen. Aber das vermisse ich momentan, also gerade in Deutschland extrem und auch international, finde ich, ist es viel dieses, ja, wir sind der Underdog, wir gucken mal so ein bisschen Low-Event rum und gucken, was dabei rauskommt. Und im Ergebnis hast du einfach super schlechte Floorball-Spiele, wo super, super wenig passiert, alle super risikoarm spielen. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht tatsächlich regeltechnisch was ändern müssen, wenn die Entwicklung sich nicht innerhalb der nächsten 2, 3, 4 Jahre, also das nächste Regeljahr ist 2030, glaube ich, wenn sich das bis dahin nicht irgendwie kippen sollte. Weil wenn wir weiterhin unsere besten Spiele, die es international gibt, wirklich wenn einfach super unansehnlich sind, dann können wir uns auch davon verabschieden, dass wir irgendwie als Sportart so ein bisschen die neutrale Bevölkerung für uns begeistern. Weil es wird halt niemand dann irgendwie Floorball gucken und sagen, boah geil, das war ja ein Finale, da ging es richtig hoch her, die Sportart will ich selber machen oder da will ich irgendwie häufiger Spiele gucken oder sowas. So, Ende meiner Rant.
Ja, ich glaube, dass solche Entwicklungen zyklisch kommen. Und dass sie vielleicht im deutschen Floorball noch andere Gründe haben. Ich versuche mich kurz zu fassen. Zyklisch, weil ich glaube, Anfang der Nullerjahre, Schweden, also Niklas Jede, Hellström, die ganzen Spieler dieser Generation, die haben eigentlich ziemlich hässliches Floorball gespielt. Da wurde der Ball halt von links nach rechts gedreht und da wurde ein langer Ball in die Ecke geschlagen. Und weil Schweden im Grunde die zweikampfstärkste Mannschaft von allen war, war klar, wenn das ein Zweikampfspiel wird, dann werden wir mehr Abschlüsse haben, weil wir dann halt den Ball aus der Ecke rausholen und dann halt einen freien Spieler sehen. Und dann gibt's ein Tor. Und das war so ein bisschen die Strategie damals. Und wer das aufgebrochen hat, waren die Finnen. Als die dann irgendwie technisch doch irgendwie das gleiche Niveau spielen konnten und sich halt entschieden haben, okay, wenn ihr im Grunde nur den Ball hält und wir das Tempo im Grunde von uns aus hochziehen, dann könnt ihr ja nicht nur hinten parken, sondern ihr werdet halt unter Druck gesetzt und müsst halt schneller spielen. Und dann hat sich Floorball für, ich würde sagen, so 10 bis 15 Jahre beschleunigt und das hat abgefärbt. Also ich weiß noch, dass zu meiner tschechischen Zeit, als ich Junior war, also irgendwann Anfang der Nullerjahre, war im Grunde nicht Schweden so das Muster, wo du gesagt hast, ja, so will ich spielen, sondern es waren die Finnen. Und du hast immer über die finnischen Teams gesprochen, die bei Czech Open waren, weil das waren die, die schnell gespielt haben, die so ein bisschen verrückte Sachen probiert haben und an denen hatte man halt Spaß. Und das hat wiederum Trainer und Mannschaften inspiriert, auch so ein bisschen dieses Tempo zu erhöhen. Und irgendwann mussten die Schweden im Grunde mitziehen. Und Ende der Nullerjahre hat auch das schwedische Floorball beschleunigt. Und plötzlich war im Grunde das Tempo des Spiels deutlich höher. Und was passierte ist, das, was du jetzt beschrieben hast, das Tempo ist wieder runtergekommen, eben auf dieses kontrolliertere Spiel. Und im Zweifel ist es dann auch eine Folge dessen, was wir kurz mal auch ein bisschen angesprochen hatten. So ein ganz kleines Symptom. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, so in den letzten Jahren, was sich so breit macht, das macht mich wahnsinnig, ist immer, wenn diese Spieler den Ball kriegen und sie schlänzen ihn so kurz nach vorne und ziehen ihn wieder so zurück. Ne? Das ist so ein bisschen so dieses, ich lasse mal den Gegner diesen einen Schritt machen und spiele den Ball zurück. In 4 von 5, vielleicht in 9 von 10 Fällen ist es total unnötig, weil du hast da niemanden, den du in der falsche Richtung schickst, sondern du willst nur so ein bisschen daddeln und zeigen, guck mal, ich habe den Ball. Was damit aber zusammenhängt ist, dass du eine ganz andere Ballkontrolle hast, als vielleicht noch vor 15 oder 20 Jahren. Also du kannst mit dem Ball ganz andere Sachen machen. Und das macht es natürlich gefährlich, wenn du ein bisschen mehr Raum hast. Dadurch bist du dann wiederum gezwungen, als Gegenspieler da halt viel konsequenter zu verteidigen. Und es führt wieder zu einer anderen Entwicklung. Also das ist jetzt nur eine Hypothese, also dass es in diesen Wellen kommen kann. Und der zweite Punkt, was ich vorhin gesagt habe, was es vielleicht auch nochmal deutsche Einflüsse haben kann. Wir kommen vielleicht am Ende der Bundesliga-Saison, wenn wir so ein großes Ganzes einmal zusammenfassen, nochmal zu diesem Thema. Aber ich habe ja irgendwann in der Saison droppen lassen, dass ich finde, dass sich die spielerische Qualität in der Bundesliga zurückentwickelt hat in den letzten 1-2 Jahren. Ja? Ich fand einen Einwand, ich glaube sogar du meintest es damals, dass man das vielleicht auch so ein bisschen auswerten muss, mit dem, dass die Spieler einfach auch nochmal athletischer geworden sind. Dadurch ist das Ganze körperlicher und dann geht zum Beispiel so ein Tempo natürlich auch nochmal zurück, weil man sich gewisse Sachen nicht leisten kann. Das, glaube ich, ist eine gute Erklärung. Was aber noch dazu gehört ist, dass die Top-Mannschaften, die in der Liga im Grunde so die Spielkultur, also die höchste Spielkultur und das Tempo bestimmen sollten, dass diese Spieler davon abhängig sind, dass sie jedes Jahr 4 bis 6 neue ausländische Spieler holen. Die sind zwar individuell gut, aber die können ja nie im Leben Spielfluss haben. Und ich glaube, das ultimative Beispiel sind halt so Potsdam und Dresden, die dann halt trotzdem mal Spiele gewinnen, weil sie eben das Spiel sich so zurechtlegen, dass es ihnen noch irgendwie passt, aber du kannst dir das Spiel nicht ansehen. Ne? Also du hast eigentlich qualitativ hochwertige Spieler, aber das Spiel ist halt schlecht. Ja? Also da geht nichts hoch runter, sondern der Ball parkt, es ist unglaublich statisch, weil wenn das Tempo hochgehen würde und sie müssten sich bewegen und sie müssten im Grunde Freiräume haben und Automatismen schaffen, wo sich Spieler mal gegenseitig lesen und sich mal gegenseitig kennen, das können diese Teams nicht haben, weil die sind gerade im Grunde zusammengebaut worden zu 30% vor der Saison. Und ich glaube, es spielt da auch nochmal rein. Und das sind vielleicht so zwei Entwicklungen, die das erklären könnten.
Ich bin jetzt sehr gespannt auf die WM der Herren, muss ich ehrlich sagen. Das nochmal als Nachtrag dazu. Also die Schweiz hat sich dieses Low-Event-Floorball-Ding halt komplett auf die Fahnen geschrieben. So nach dem Motto, wenn wir gegen eine andere Top-4-Nation spielen, weil wir sind nicht so gut wie die, dann spielen wir Low-Event. Also da bin ich wirklich gespannt, wie das dieses Jahr aussehen wird. Und ich hoffe, dass sie damit tierisch auf die Nase fallen. Also nicht, weil ich den Schweizern das wünsche, sondern weil ich einfach das Gefühl habe, diese Low-Event-Geschichte, die darf nicht belohnt werden. Sonst kriegen wir ein bisschen Probleme mit der Ansehnlichkeit unseres Spiels. Und wie gesagt, die deutsche Nationalmannschaft macht das mittlerweile auch. Also die haben eine ähnliche Philosophie. Die nennen das nicht Low-Event, High-Event, wie du das Ding am Ende nennst, ist mir egal. Aber da geht es halt auch darum, wenn wir gegen ein gutes Team spielen, wollen wir ein schlechtes Team spielen, wollen wir High-Event spielen, dann wollen wir aggressiv sein, Tore machen und so weiter und so fort. Und wenn wir gegen ein gutes Team spielen, wollen wir das möglichst vermeiden, uns hinten reinstellen, so ein bisschen Ballgeschiebe und dann mal die eine oder andere Situation ausnutzen, um nach vorne zu kommen. Ich breche das jetzt runter, mir ist schon klar, dass es noch ein bisschen komplexer ist. Jetzt bitte auch nicht als Bashing von Santeri verstehen oder sowas. Ich schätze ihn sehr, aber mit so 2-3 Sachen in der Philosophie bin ich da nicht so hundertprozentig einverstanden.
Was bei Nationalmannschaften natürlich nochmal viel schwieriger ist, ne? Weil du hast ja viel weniger Zeit, 2 verschiedene Spielphilosophien unterzubringen, um da zu switchen. Also eigentlich versuchst du dann meistens eine Taktik zu haben, die du halt alternierst, wo du den Gegner dann vorm Spiel liest und schaust, okay, wir passen das so und so an, damit wir dem Gegner, keine Ahnung, Wege verstellen oder sie halt an der richtigen Höhe abfangen. Aber zu sagen, gegen die einen spielen wir High-Event, die anderen Low-Event und wir haben davor 2-mal miteinander trainiert, kann gefährlich sein. Aber ja, wir werden sehen.
Sehe ich auch so. Gut, das Ganze ist ja immer noch unter unserem Final-Four-Block. Ich würde sagen, wir kommen da mal zum Ende, weil wir haben noch gar nicht über die Bundesliga gesprochen. Du hast hier noch irgendwie, hier steht noch, es werden neue Hallen gebaut, Jan. Baust du neue Hallen?
Das kann ich kurz machen. Ich bin über einen Post von Dein Basketball gestolpert. Und zwar haben die zusammengefasst, was für neue Hallen in Deutschland entstehen. Und Basketball ist ja ein interessanter Kandidat, der vielleicht irgendwie so ein bisschen näher an uns dran sein könnte und der diese Hallen baut, die für so ein Final Four relevant wären. Also nicht diese 20.000er, sondern vielleicht die sich irgendwo zwischen 3.000 und 8.000 Zuschauern bewegen. Und ich muss sagen, als ich das gesehen habe, habe ich mir gesagt, oh cool, wo? Und als die dann vorgelesen wurden, muss ich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht. Weil so die Kandidaten sind so Regionen, die uns wahrscheinlich helfen werden. Also in Vechta, da gibt es ja eine große Basketballniederlassung, da soll eine Halle entstehen, die irgendwie so in diesem Maß um die 7000 Zuschauer gebaut werden soll. Ähnlich, glaube ich, in Wiesbaden oder in Würzburg. Das hängt damit zusammen, dass bis 2023 in der Basketball-Bundesliga, glaube ich, eine Minimalkapazität von 7000 Zuschauern vorgegeben ist, und das haben diese Ecken nicht, und deshalb müssen sie sowas bauen. Dann hieß es, Hamburg und Frankfurt und Berlin werden Hallen bauen. Habe ich mir schon die Hände gerubbelt und gesagt, oh, das ist genau das, was wir brauchen. Aber auch da ist halt so eher so der Anspruch, was Größeres zu bauen. Ich glaube, bei Hamburg Elbdome soll das heißen. Ich glaube, das wird irgendwo zwischen 7.000 und 10.000 landen, wenn ich das richtig verstanden habe. Frankfurt und Berlin, die bauen eine neue Multifunktionsarenen, die sind dann tatsächlich eher so in diesem Bereich 20.000 Zuschauer, bei Berlin konkret auch deshalb, weil Berlin so ein bisschen mit dieser NBA Europe-Idee flirtet und sie das dann wahrscheinlich auch so ein bisschen als Pitch haben werden, um die Liga nach in die Hauptstadt zu holen. Also es wäre schön, wenn diese Hallen entstehen, weil die fehlen uns ja gerade so in den Gebieten, wo Floorball relevant ist, aber im Augenblick sieht es nicht so ganz danach aus.
Okay, und dann sprechen wir über die Playoffs und gehen rüber zu WhatsApp Bundesliga. So, wir nehmen schon eine ganze Weile auf, Jan. Ich möchte die Playoffs jetzt ungern stiefmütterlich behandeln, aber ich würde vorschlagen, wir machen es da kurz, wo es nötig ist, und die ein oder andere Story, die vielleicht ein bisschen spannender ist, da können wir dann ein bisschen tatsächlich zusätzliche Zeit drauf packen. Ich fange mal an. Zweite Floorball Bundesliga Herren. Im ersten Halbfinale hat München den Lienthalern gegenübergestanden. Schnell erzählt, München hat gewonnen, glattes 2-0. Lienthal muss damit ein Jahr länger auf den Aufstieg warten. Schauen wir mal, ob es nächste Saison klappt. Und im zweiten Halbfinale hat Kaufering ebenfalls glatt in zwei Spielen gegen Ebersgöns gewonnen. Das ist wahrscheinlich die geringste Überraschung bisher. Also Ebersgöns war in dieser Viererkonstellation aus meiner Sicht schon der relativ deutliche Außenseiter. Damit Südduell um den direkten Aufstieg. Im Finale der zweiten Floorball-Bundesliga-Herren standen sich Kaufering und München gegenüber. Spiel 1 hat in München stattgefunden, weil München eben als Zweitplatzierter in die Saison beendet hat und Kaufering als Erstplatzierter. Da hat Kaufering 10-2 gewonnen. Und ich habe mir schon ein bisschen Sorgen um die Münchner gemacht, muss ich sagen. Da dachte ich so, huch, ob das dann noch was wird, falls sie dann also Relegation spielen müssen gegen Potsdam, und schauen wir mal. Aber kein Problem, Spiel 2 in Kaufering haben sie dann 4-2 gewonnen. Übrigens alle Spiele, soweit ich das gesehen habe, mit wahnsinnig vielen Zuschauern. Also immer über 400 oder sowas in der Richtung. Deshalb aus meiner Sicht auch klares Indiz dafür, dass mindestens einer dieser Südvereine definitiv in die Bundesliga gehört. Das vielleicht kurz dazu. Und dann ist es in ein Spiel 3 gegangen. Und da hat Kaufering sich tatsächlich zu Hause mit 4-3 nach Overtime durchgesetzt. Damit Kaufering wieder in der Bundesliga angekommen. Herzlichen Glückwunsch. Wie gesagt, ich finde, gerade ihr gehört dahin. Ein zweiter Südverein vielleicht auch. Schauen wir mal, was noch kommt. München spielt damit Relegation. Der Overtime-Sieg von Kaufering, muss man sagen, ist ein bisschen kurios zustande gekommen, weil es da so eine tumultartige Situation gab vorm Münchner Tor, und da hat ein Kaufringer seinen Schläger fallen gelassen, und der Münchner Torwart wischt so den Schläger weg mit so einer Handbewegung, weil der halt irgendwie direkt vor ihm lag und er sich, glaube ich, ein bisschen Raum verschaffen wollte. Und die Schiris haben das gesehen als unsportliches Verhalten. 10+2 Strafe, und wie man so schön weiß, bei einer 10+2 Strafe muss der Torhüter persönlich auf die Bank. Das heißt, das war nicht nur 2 Minuten Überzahl für die Kaufringer, sondern die Münchner mussten auch nochmal ganz, ganz kurz ihren Ersatztorhüter auf Betriebstemperatur bringen. Ich habe diese Szene so halb gesehen, ob Fehlentscheidung, richtige Entscheidung, keine Ahnung. Die Kaufringer werden wahrscheinlich sagen, jo, richtige Entscheidung. Die Münchner werden wahrscheinlich sagen, übertrieben. Wer dem auch sei, kann jeder für sich selber überlegen. Spannend finde ich noch, wer dann tatsächlich den Siegtreffer in diesem Powerplay geschossen hat. Und zwar war es für Kaufering natürlich Tobias Hutter, der, glaube ich, seine 18. Saison in Folge auf der linken Seite auf dem Shooter im Kaufringer Powerplay steht. Also, dass der das Tor schießt, finde ich, war auch so ein bisschen mit Ansage. Also, das war so, gut, es geht ins Powerplay, in die Overtime, der Hutter wird das schon irgendwie unterbringen. Hat er gemacht. Eine weitere Legenden-Story, die Hutter, glaube ich, in seine Bundesliga-Karriere mit Kaufering in sein Buch schreiben kann.
Ich glaube, in der Kaufringer Halle, da sind so zwei Schuhmulden schon so reingedrückt an der Position, wo er spielt. Das heißt, Relegation München gegen Potsdam. Und also ich glaube, diese Strecke, ich glaube, das spricht eher für München, weil ich glaube, Potsdam ist gerade vielleicht in so einem Motivationstief. Ich weiß nicht, wie sie sich auf nächste Saison vorbereitet haben. Also ich habe ja prophezeit, München steigt auf, schlägt Potsdam und ich bleibe dabei.
Ja, das können wir ja vielleicht einmal wegnehmen. Ist dann streng genommen eher erste Bundesliga als zweite Bundesliga. Aber ich glaube, es ist jetzt auch kein krasser Spoiler. Wir hatten uns ja schon so ein bisschen ausgemalt nach der letzten Folge, was, glaube ich, so das Berlin-Spiel 1 gewonnen hatte gegen Potsdam. Sie haben dann auch Spiel 2 gewonnen. Also Berlin hat sich mit dem Klassenerhalt in die Sommerpause verabschiedet. Potsdam damit in der Relegation, wie du schon gesagt hast, gegen München. Das Problem ist, die haben jetzt einen Monat Spielpause. Also das letzte Spiel in der Playdown-Serie war, glaube ich, Anfang April. Und die Relegationsserie geht los Anfang Mai. Boah. Und gut, du hast natürlich ein bisschen Zeit, so den Rückschlag gegen Berlin zu verarbeiten. Das auf jeden Fall. Also da werden die wahrscheinlich nicht mehr so viel dran zu knabbern haben, jetzt einfach zeitlich gesehen. Aber du musst ja irgendwie in einigermaßen Spielform bleiben. Und so Ende April ist ja auch ein ganz schlechter Zeitpunkt, um mal irgendwie einen Testspielgegner noch zu finden oder so, um so ein bisschen die Spannung hochzuhalten. Du könntest natürlich die Berliner
fragen. Und
Berlin
wird sich nicht freiwillig melden.
Ja, ich wollte gerade sagen, die werden wahrscheinlich sagen, ey, was wollt ihr von uns? Wir sind hier am Bier trinken. Wir sehen uns vielleicht wieder im September, wenn überhaupt. Also ja, keine ganz einfache Konstellation für die Potsdamer. Schauen wir mal. Gut, dann gehen wir in die erste Floorball-Bundesliga der Ladies. Die ist nämlich mittlerweile beendet. Und zwar hatten wir nach der letzten Aufnahme noch diese kuriose Situation, dass Dümpten das erste Spiel gegen Hamburg gewonnen hat und Bonn das erste Spiel tatsächlich gewonnen hat gegen die Ladies vom FBC Leipzig. Und beide Vereine haben es geschafft, die Serie zu drehen. Also Hamburg hat beide Spiele gewonnen, steht damit im Finale nach 2-1 in der Serie insgesamt. Das sind ja Best-of-3-Serien bei den Ladies. Und auch Leipzig hat seine beiden Heimspiele gewonnen, Serie gedreht. Und Finale damit ähnlich wie letzte Saison. Die Ladies vom ETV gegen die MFBC Leipzig Damen. Und da hat Hamburg das erste Spiel zu Hause mit 1-2 verloren. Auch ähnliche Geschichte wie bei den Herren. Relativ torarme Geschichte das Ganze. Wobei das auch einfach daran liegt, dass beide Teams, also es liegt nicht unbedingt an der Spiellage, da muss ich die beiden Teams auch ein bisschen in Schutz nehmen. Die haben schon guten Floorball gespielt. Aber beide erstens defensiv ziemlich stabil und beide mit überragenden Torhüterinnen in dieser Serie. Also von daher lag nicht einfach nur daran, dass sie nicht irgendwie was ins Spiel investiert haben oder sowas. Hamburg damit in einer relativ schwierigen Situation. Zum amtierenden Meister und Doppelpokalsieger fahren, da zwei Spiele auswärts gewinnen. Boah, schwierige Nummer. Aber haben sich der Aufgabe angenommen, haben das Spiel 2 in Leipzig tatsächlich gewonnen. 3-2 nach Penalty-Schießen. Ich glaube, die beiden Torhüterinnen haben fast, also Kort und Werner, haben fast alle Penalties gehalten. Ich glaube, von 16 Schützinnen sind nur 3 reingegangen, wenn ich mich richtig erinnere. Das war eine ganz witzige Geschichte. Ich glaube, Katharina Meyer hat den finalen Penalty geschossen für den ETV Hamburg. Und man hat so richtig gemerkt, wie sie keinen Bock mehr hatte auf dieses ganze klassische Penalty-Schießen. So, ich gucke mir den Torhüter aus, mal nach links, mal nach rechts, dann irgendwie reinschieben. Zorro, hast du alles nicht gesehen? Sie ist einfach so 6 Meter angelaufen, hat aus 12 Metern geschlänzt. Das fand ich überragend. Ja. Und damit, wie gesagt, Spiel 3 erzwungen. Das haben dann aber die Hamburgerinnen tatsächlich verloren. 0-2 ist es ausgegangen. Stand ganz, ganz, ganz lange nur 1-0. Ich glaube, bei Minute 50 oder sowas haben die Leipzigerinnen dann das 2-0 geschossen. Und damit Titel verteidigt, Double verteidigt. Diesmal nicht ganz so dominant wie letzte Saison. Also letzte Saison haben sie ja, glaube ich, keinen einzigen Punkt liegen lassen. Diese Saison schon. Haben tatsächlich auch mal das ein oder andere Spiel verloren. Also hat mich gefreut, dass sie zumindest an der einen oder anderen Stelle mal Schwäche gezeigt haben. Das wäre sonst blöd gewesen für die Spannung. Vermutlich absolut verdient. Also gerade über die komplette Kaderbreite wahrscheinlich relativ deutlich das beste Team momentan in Deutschland. Ich hätte mich extrem gefreut, wenn die Hamburgerinnen das geholt hätten, muss ich ehrlich sagen, weil Bei Leipzig habe ich das Gefühl, die werden nächste Saison, übernächste Saison auch noch ein richtig, richtig großes Wort um den Titel mitsprechen können. Ich glaube, da muss man sich wirklich wenig Sorgen machen um die Ladies. Bei den Hamburgerinnen ist es Stand jetzt, mal gucken, ob es irgendwann ein Comeback gibt, aber Stand jetzt war es das letzte Spiel in der Karriere sowohl von Ina Jensen als auch von Randy Klärbaum. Und für die beiden tut es mir leid. Gerade für Ina, muss ich ehrlich sagen, ist Hamburger Urgestein, weiß ich nicht, wie viele Bundesliga-Saisons sie mit Hamburg gespielt hat. Ich glaube, seit es eine Damen-Bundesliga dann wieder gab, gab es ja zwischenzeitlich nicht, hat sie jede Saison gespielt. Und am Ende mit einem deutschen Meistertitel abtreten, hätte ich schon gesagt, wäre ein super, super rundes Ende gewesen. Hätten tatsächlich gegönnt, dass sie den Titel noch im dritten Spiel geholt hätten. Aber gut, Floorball ist nicht, wie sagt man, ist nicht Kino.
Ist kein Wunschkonzert. Ich würde nur eine Sache ergänzen. Ich hätte auch meine Sympathien zu Hamburg gehabt, damit das mal klappt. Aber sie hätten es einfach nicht verdient gehabt. Also dieses dritte Spiel, ich habe es mir angesehen und ich muss sagen, also ziemlich schwere Kost. Hamburg extrem passiv. Und ich weiß nicht, ob beide Mannschaften müde irgendwie vom Vortag waren, aber ich habe mich da so ein bisschen durchgemogelt, damit das Spiel dann irgendwann auch vorbei ist. 2-0 fand ich super für Justine Werner. Shoutout im Finale. Leider zählt bis ins Jahr 2026 immer noch niemand die Torschüsse. Vielleicht stehen die irgendwo. Ich habe sie nicht gesehen. Es bleibt in allen Ligen dasselbe. Schade für sie, aber trotzdem, das wird ihr wahrscheinlich nicht leid tun. Hauptsache, dass sie den Titel geholt hat mit Leipzig. Und ich glaube, da ist jetzt auch der verdiente Titelträger ausgekoren.
Svensson, schick uns mal die Safequote von Justine. Einmal über die ganzen Playoffs. Und hoffentlich hast du die. Irgendjemand muss sie ja haben. Gut, das wäre die Damenfraktion gewesen. Und dann kommen wir noch zu den Herren. Die Playdown-Geschichte haben wir ja schon gesprochen. Viertelfinale ist mittlerweile auch schon durch. Würde ich auf einige der Serien auch nicht super viel Zeit verwenden. Über eine müssen wir wahrscheinlich ein bisschen länger sprechen.
Na klar.
Ich fange an mit MFPC gegen Dresden. Ist wahrscheinlich die eindeutigste Serie, war auch von Anfang an, glaube ich, relativ klar. War das eine Spiel war, glaube ich, ein bisschen knapp, aber im Endeffekt hat der MFPC 2-0 gewonnen. Das Thema war durch. Dann hat Weißenfels 2-1 gegen Holzbüttgen gewonnen. Unfassbar enge Serie gewesen. Zwei von den Spielen sind in Verlängerung gegangen. Das dritte Spiel ist mit nur einem Tor unentschieden entschieden worden. Also viel enger hätte es wirklich nicht mehr werden können. Da ging es für mich auch so ein bisschen los, dass die Legende um Tuukka Hyttynen so ein bisschen ihren Lauf begonnen hat, weil ich nicht weiß, wie viele, also zum einen entscheidende Tore der Typ diese Saison mittlerweile schon geschossen hat, aber auch wie viele völlig absurd spielentscheidende Tore. Also nicht so, er ist dann halt der Typ, der am Ende das 1 gegen 0 läuft und den lässig reinschießt oder sowas, sondern das war, ich habe, glaube ich, wirklich schon 3 oder 4 Tore von ihm gesehen, wo er irgendwie nochmal ganz zufällig an den Ball kommt oder irgendwie in dieser einen Szene auch einen Abschluss nimmt, seinen eigenen Abschluss völlig verbockt, aber aus irgendeinem Grund bleibt der Ball in seiner Nähe liegen und prallt da so ein bisschen rum und dann haut er stattdessen Volley drauf und der geht rein. Und der viel hochprozentigere Abschluss, den er 2 Sekunden davor hatte, der geht halt nicht rein. Und so eben auch in diesem einen Holzbüttgen-Spiel. Eine Szene, die ich eigentlich als völlig ungefährlich abtun würde, wo er irgendwie mit 2 Holzbüttgenern an der Bande im Zweikampf ist, sich da so ein bisschen rauswühlt, den Ball aber gar nicht so wirklich mitnimmt, der hüpft einfach irgendwie in der Nähe rum und der haut halt drauf und der geht Volley ins Tor. Das ist halt, also Wahnsinn. Auf jeden Fall sehr, sehr kaltblütig unterwegs, der Junge. So, dann die eine Serie nehme ich mal vorweg. Hamburg hat gegen Chemnitz gespielt, hat das erste Spiel zu Hause gewonnen, Spiel 2 in Chemnitz dann abgegeben, aber sich Spiel 3 in Chemnitz geholt. Hamburg damit im Halbfinale. Chemnitz, boah, ich glaube, die haben sich mehr vorgenommen. Also hatten wirklich einen bis an alle Kanten aufgerüsteten Kader. Ja, auch nochmal Olli Wiegmann zurückgeholt, kurz nach oder also während der Winterpause quasi. Also die hatten schon wirklich, wirklich viel gutes Personal. Hat aber scheinbar nicht so richtig geklappt, die Saison, muss man sagen. Also klar, gegen Hamburg kannst du rausfliegen, aber schon im Viertelfinale aus, da haben sie sich, glaube ich, andere Sachen vorgestellt. Und im Pokal ja auch nur, in Anführungszeichen, ins Halbfinale gekommen. Also da bin ich gespannt, ob da wie es da weitergeht in der Sommerpause. Also ob da nochmal nachgelegt wird auf dem Transfermarkt oder ob da nochmal oder ob ein kleines Umdenken stattfindet in eine andere Richtung oder sowas. Bin ich sehr, sehr gespannt. Also auch komplett ohne Wertung in irgendeine Richtung. Interessiert mich einfach.
Ich glaube, Chemnitz ist auch einer der Kandidaten, die ich vorhin meinte mit, dass du halt Spielfluss verlierst, wenn du zu viel Spielerfluktuation hast. Und ich meine, dass sie dann kurz vor oben Olli Wickmann noch holen, das ist zwar schön, aber das hilft dann natürlich dem ganzen Spiel auch nicht. Ich glaube, der hatte dann in 3 Spielen 3 Punkte. Das sind Dimensionen, in denen er sich früher nicht bewegt hat. Ist dann natürlich auch erstmal ein Fremdkörper und ist dann wahrscheinlich auch die Belohnung für diese Strategie.
Ja, muss man auch klar sagen. Also der war jetzt ja am Ende, glaube ich, dann nur irgendwie 3 Monate da oder 4, wenn es hochkommt. Und der hat deutlich weniger gezündet als in der Saison, wo er halt die komplette Saison über da war. Und der hat ja nicht an Qualität verloren, also zumindest glaube ich das nicht, sondern ich habe einfach das Gefühl, da gab es so ein paar Abstimmungsprobleme. Also sie haben ihn auch zum Beispiel viel, viel mehr im Aufbau mit eingebunden als beim letzten Mal, als er mit Pavilein, nicht sehr, glaube ich, ist auch egal, als er mit seinem Sturmpartner noch zusammengespielt hat. Also, ja. So, und dann müssen wir aber über die Serie sprechen zwischen DHFK Leipzig und Bonn. Let me paint the picture. Spiel 1 in Leipzig, Bonn gewinnt. Man denkt sich schon, ja gut, Bonn, die Saison auch wahrscheinlich mit Titelfavorit. Leipzig macht einen guten Job, aber sind halt Aufsteiger. Schauen wir mal, das werden die Bonner zu Hause schon irgendwie entscheiden. Bulli, Spiel 2 in Bonn. Julius Andruschka und Florian Weißkirchen stehen sich am Bulli gegenüber. Bulli gewinnt für Leipzig. Ball geht hinten raus. Ball wird quergespielt zu Julius Andruschka. Juli macht 1-2 nette Dribblings mit dem Ball, guckt nochmal quer übers Spielfeld, Florian Weißkirchen ganz tief in die Augen, chippt den Ball ins Aus und sagt dem Schiedsrichter, Herr Schiedsrichter, wir würden von der Nummer 7 gern einmal die Kelle messen. Es kommt zur Kellenmessung, rote Karte für Florian Weißkirchen, darf in dem Spiel nicht mehr mitnehmen, aber es ist ja so eine technische Matchstrafe, das heißt im nächsten Spiel wäre er wieder am Start gewesen, beziehungsweise war wieder am Start. Leipzig gewinnt Spiel 2, Leipzig gewinnt Spiel 3, Leipzig ist im Halbfinale, Saison von Bonn ist beendet. Jan, wie sind deine Gedanken?
Du musst noch ergänzen, im dritten Spiel war er ja dann auf dem Platz, aber kurz vor oben, als das tatsächlich dann irgendwie alles den Bach runterging, da gab es auch nochmal so eine etwas frustrierte Aktion an der Bande. Also ich glaube, das war die schlimmste Playoff-Serie, die sich Flo, glaube ich, vorstellen konnte. Und ich habe natürlich mit so vielen Leuten beim Final Four darüber gesprochen und es ist interessant, wie sich so die Meinungen zu dieser ganzen Aktion unterschieden haben. Weil, also man kann das ja so und so sehen. Meine erste Reaktion war, naja, also die Kelle darf 30 mm gebogen sein und wenn sie 31 mm gebogen ist, kriegst du eine rote Karte, weil du dir halt einen unfairen Vorteil gegenüber anderen Spielern schaffst. Gleichzeitig hieß es dann, naja, gut, aber Leipzig wusste es wahrscheinlich, weil Nationalspieler hat das da irgendwie intern tradiert. So macht man das nicht. Ich meinte dazu, okay, gut, also wenn ich als Mitspieler vielleicht darüber weiß, dann warne ich doch lieber vor und sag, guck mal, Flo, wir wissen, deine Kelle ist zu sehr gebogen. Tausch dir die Kelle aus, sonst melden wir es während des Spiels, kriegst du rote Karte und ist doof. Das wäre wahrscheinlich die Gentleman-like-Lösung gewesen. Gleichzeitig, ich weiß es nicht, wie es im Hintergrund war. Ne? Vielleicht gibt es da jemanden, der darauf besteht, sei es der Trainer, sei es irgendjemand vom Staff, der Kapitän, die Mehrheit der Mannschaft, die sagt, nee, wir wären doch dumm, wenn wir das zulassen. Warte, lass den doch auflaufen. Er kriegt rot, darf nicht spielen und so weiter und so fort. Verbringt den ganzen Samstagabend damit, seine 12 Zone-Schläger platt zu treten, weil am nächsten Tag braucht er im Grunde eine neue Kelle. Boah, also da ist einfach so viel dahinter, was man halt nicht so ganz genau weiß. Ich würde es darauf runterbrechen, Keller hat 30 mm gebogen zu sein. Wenn sie mehr hat, kriegst du rote Karte, bist du selbst schuld. Und vielleicht hätte man das irgendwie eleganter lösen können, um sich so ein bisschen den Hate zu ersparen. Aber ich weiß nicht.
Ja, ich hatte noch den Gedanken, ich frage mich, wie viele Spieler in ganz Deutschland an diesem Samstagabend ihre Kellen nachgemessen haben. Das wäre, glaube ich, ein interessantes Bild gewesen. Vielleicht hatten da Supermärkte so einen kleinen, in ganz Deutschland so einen kleinen Uptick, so einen ganz, ganz kleinen, was so den Verkauf von Maßbändern und sowas angeht. Ja, ich habe auch, ich glaube, ich bin so ein bisschen deiner Meinung, was das Ganze angeht. Also ich habe da auch das Gefühl, naja, das steht halt im Regelwerk, so muss man sich halt irgendwie, wenn du halt mit einer dolleren Krümmung stehst, musst du dich halt drauf gefasst machen, dass das halt mal passieren kann. Also es ist halt ich finde das jetzt auch nicht moralisch verwerflich oder so, wenn man mit einer zu doll gebogenen Kelle spielt. Es ist halt so, es ist halt verboten.
Das ist ein Risiko, dass du gehst.
Genau, du weißt exakt, ja, was passieren kann. Viel Spaß damit. Du weißt auch genau, was die Strafe ist. Ja, ich habe zum einen die Meinung gehört, so von wegen, ich habe das Gefühl, es gab zwei Extreme in der Meinung. Die eine ist, ja, endlich wird das mal bestraft. Und die andere Meinung war so ein bisschen, es gibt so ein unausgesprochenes Gentleman's Agreement zwischen Spielern und Spielerinnen in der ersten Liga, so nach dem Motto, naja, wir spielen alle mit Dollar gebogenen Kellen, ja, aber nachmessen tut das hier bitte keiner, was soll das? Wo ich auch so denke, glaube ich nicht, dass das wirklich so viele Spielerinnen und Spieler machen. Müsste man mal so ein bisschen genauer mal vielleicht eine Mannschaft durchmessen oder sowas, würde mich interessieren. Ich finde es super, dass es passiert ist. Also ich finde es nicht, ich will gar nicht sagen, ich finde es super, dass es Flo passiert ist oder dass es den Bonnern passiert ist oder dass es in genau dieser Serie passiert ist. Das ist mir alles egal. Aber dass es das mal gab, finde ich richtig, richtig cool, weil die Gedankenspiele hatten wir doch alle schon mal in den letzten Jahren, oder nicht? So nach dem Motto, boah, bei dem da müssten wir mal Kelle messen, aber komm, machen wir nicht. Ich finde es super, super cool, dass es jetzt mal passiert ist. So haben wir eine Story, über die wir länger sprechen können. Ich hoffe, dass sie halt sowas wie irgendwie Blade Gate oder sowas in die Annalen der Flowboy-Geschichte eingeht. Ja, und unterm Strich finde ich es okay. Also, wie gesagt, 30 mm sind die Obergrenze, sonst könnten wir es auch abschaffen, wenn wir alle mit irgendwie sonst wie gebogenen Kellen durch die Gegend rennen wollen würden. Genauso finde ich aber auch, wir haben es ja ganz am Anfang einmal angesprochen bei dem Thema Torhüterausrüstung und sowas, da finde ich, könnte man da auch mal drüber nachdenken, ob da dann noch alles mit rechten Dingen zugeht. Aber das ist ja eigentlich ein anderes Thema, weil da geht es ja eher um, da sind die Regularien halt nicht sauber. Und dementsprechend ist die Ausrüstung ein bisschen komisch. Die Regularien bei Kellen sind ja total klar. Ja, aber insgesamt, um jetzt mal die Serie nicht nur auf Blakegate runterzusprechen, ich habe es vorhin bei meiner Lobrede über Ruben schon angesprochen, ich finde, Leipzig macht einen unfassbar guten Job. Also jetzt in der Halbfinalserie ja auch wieder. Da sind so viele Dinge dabei, die ich einfach cool finde. Also die spielen halt einfach mutig Floorball. Ich finde auch nicht alles geil, was die machen. Aber diese Geschichte, dass sie halt irgendwie sich in der Verlängerung trauen, den eigenen Torhüter rauszunehmen und sowas, weißt du? Und dann halt mal 6 gegen 5 zu spielen, weil du hast das Gefühl, damit haben wir vielleicht nochmal eine extra Chance im Vergleich zu, wir schieben uns einfach den Ball zu, bis es ins Penalty-Schießen geht und sowas. Wie stabil die Jungs auch mental sind. Also jetzt, wir reden gleich nochmal drüber. Im vierten Spiel gegen MFBC lagen sie, glaube ich, 0-3 hinten oder sowas. Man schon gedacht hat, jo, damit werden sie sich jetzt wahrscheinlich verabschieden, kommen aber halt nochmal wieder am Ende 4-4, schießen dann ein Overtime-Tor, gehen ins Spiel 5. Also das ist einfach richtig, richtig gut. Und auch so Geschichten, dass es, also es muss halt zwischen, ich habe das Gefühl, in dieser Mannschaft insgesamt stimmt es richtig, richtig gut. Weil solche Sachen wie, wir nehmen in der Verlängerung einfach mal random den Goalie raus und gehen auf 6 gegen 5. Das muss eine Mannschaft ja auch erstmal mittragen, ne? Also das kannst du ja nicht einfach so mal kurz reinwerfen. Die meisten Teams würden es wahrscheinlich machen. Aber ich glaube, bei vielen Teams wäre es halt so ein bisschen so, hey, was ist das denn jetzt wieder? Und dieser eine Moment, dieser komische Disconnect, dieses Unverständnis zwischen, was machen wir hier eigentlich gerade, kann halt direkt dazu führen, dass du mit weniger Selbstbewusstsein spielst und einfach dann quasi das Ding hinten reingemurmelt bekommst. Also gefällt mir richtig, richtig, richtig gut. Bin gespannt drauf, wie weit es noch gehen kann. Bin auch sehr, sehr gespannt auf die nächsten Saisons von denen, weil die sind immer noch super, super jung. Und einer der besten Spieler von denen, Ferdi Ondruschka, ist ja für die restliche Saison raus. Also das vergisst man, glaube ich, momentan immer so ein bisschen, dass sie im Normalfall wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser unterwegs wären. Gut, aber wir haben so ein bisschen vorgegriffen. Im Halbfinale stehen sich aktuell gegenüber Weißenfels und Hamburg. Da hat Weißenfels beide Heimspiele gewonnen, Spiel 1, Spiel 2, beide ziemlich knapp, das eine im Penalty-Schießen, das andere klassisches Flowball-Playoff-Ergebnis, 2-1, ein Schmackerl gewesen, das Spiel, ich glaube, das 2-1 ist irgendwie eine Sekunde vor Schluss gefallen, auch das Weißenfels mitgenommen, Hamburg dann aber nach Hause gefahren, sich gedacht, boah, waren jetzt beide Spiele, die sind hätten wir auf jeden Fall gewinnen können, dann gewinnen wir halt die nächsten zwei Spiele und haben sie jetzt auch. 7-3 und 6-3 sind, glaube ich, Spiele 3 und 4 ausgegangen in Hamburg. Also haben das Entscheidungsspiel erzwungen, was jetzt am Wochenende sein wird. Da, finde ich, kann man einmal kurz über Jonathan Heinz sprechen, ganz gut. Weil ich ehrlich sagen muss, dass ich die Saison über nicht enttäuscht von ihm war, aber ich dachte schon, dass ein bisschen mehr gehen wird, gerade auch scoring-technisch. Hat ja zuletzt, glaube ich, keine ganz, ganz einfache Zeit in Schweden. Ein bisschen Vereine gewechselt, ein bisschen Positionen gewechselt, mal Flügel, mal Verteidiger. Musste sich dann, glaube ich, auch beim ETV so ein bisschen einfinden. War, glaube ich, auch da von Anfang an als Verteidiger eingeplant, wo ich immer so dachte, oh, dann haben sie aber viele linke Verteidiger. Das wird schwierig, die irgendwie auf die ersten zwei Linien zu verteilen. Und ist jetzt ja dann tatsächlich auf dem Flügel landet langfristig. Aber seit es in die Playoffs geht, macht der Junge ja alles bei Hamburg. Also ist, glaube ich, nicht mit Abstand Topscorer in den Playoffs. Ich glaube, Luca Vogel und Ivan Tessmann sind auch noch gut dabei. Aber auf jeden Fall gemeinsam mit Luca weit im Abstand Topscorer von Hamburg und momentan absolut spielentscheidend unterwegs.
Ja, ich muss sagen, ich habe großen Respekt vor Hamburg, wie sie nochmal zurückgekommen sind, weil die Spiele, die sie in Weißenfels liegen gelassen haben, also das war ja emotional unfassbar anstrengend. Also das erste war ja erst eine Sekunde vor Spielende durch Tim Böttcher, der auch, das haben wir ja vorhin nicht erwähnt, ne? Im Final Four hat er ja im Grunde auch, man könnte sagen, gefühlt das entscheidende Spiel im Finale gemacht. Und bei ihm heißt es ja auch, wahrscheinlich letzte Saison. Ich meinte zu ihm, du, es gibt auch ein Leben danach, aber genieße es, weil sowas wiederholt sich halt nicht. Und das hat er dann halt auch in der letzten Sekunde halt dieses Spiels, dieses ersten Spiels der Serie. Dann führen sie im zweiten Spiel 5-1 in Weißenfels. Ja. Und ich glaube, zwei oder drei Tore noch irgendwie wenige Minuten vor Schluss. Und dann geht's 5-5 aus und dann verlieren sie halt den Penalty-Schießen. Und ich meine, wenn du zweimal so eine Chance hast, in Weißenfels diesen Punkt zu holen, diese zwei Siege, dann denkst du dir auch, jetzt können wir es auch sein lassen. Und dass du dann deine zwei Spiele zu Hause gewinnst, das, glaube ich, kommt nicht umsonst. Also das wirklich Hut ab. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich jetzt vielleicht sogar sagen würde, obwohl Weißenfels natürlich immer noch diese professorische Mannschaft ist, die, wenn es wirklich drauf ankommt, dann sind sie halt da und dann machen sie das Ding, klar. Aber würde Hamburg das jetzt in Weißenfels reißen, würde es mich nicht überraschen.
Ja. Super spannende Serie, also ist, glaube ich, auch Must-Watch am nächsten Wochenende. Ihr müsst allerdings Multiscreening machen, weil das andere Spiel ist auch Must-Watch. Ich glaube, ich mache es nur ganz kurz, weil wir die meisten Sachen schon so ein bisschen vorweggenommen haben. In der anderthalb Finalserie stehen sich ja die beiden Leipziger Vereine gegenüber, also MFPC gegen der AFK. Die ersten zwei Spiele waren überraschenderweise in Leipzig. Beim MFPC.
Oh, der war flach.
Der war schlecht, ne? Ja. Ich entschuldige mich, sorry. MFPC, beide Heimspiele gewonnen. Beide auch relativ, ich glaube, eins relativ souverän. Ich glaube, in dem einen hat Ivan Tessmann irgendwie 5 Tore gemacht bei 6 Treffern insgesamt oder sowas. Also da ist der Junge auf jeden Fall, weiß ich nicht, zum richtigen Müsli gegriffen morgens. Das andere Spiel auch gewonnen. Dann ging die Serie zum DHFK. Ich weiß gar nicht, ob die noch in der gleichen Halle spielen. Eine Zeit lang war das ja so. Das wäre super lustig, wenn die einfach die komplette Serie in der gleichen Halle austragen. Aber ich bin mir nicht sicher. Und da aber tatsächlich auch einmal mehr, muss man sagen, der DHFK Nervenstärke bewiesen und den Favoriten zum Stolpern gebracht. Und jetzt steht es 2-2 nach Spielen. Und auch da wird es jetzt am Wochenende das Entscheidungsspiel geben. Und zusammengefasst kann man einfach sagen, ich glaube, letzte Saison war das auch schon so. Es ist diese Saison aus meiner Sicht noch krasser. Wir haben wieder unfassbar spannende Playoffs. Ich weiß nicht, wie viele Penalty-Schießen wir schon gesehen haben. Also ich glaube, 2 oder 3 auf jeden Fall schon. Man weiß auch noch weniger als letzte Saison, wer die Spiele gewinnen wird. Weil letzte Saison, wenn ich mich richtig erinnere, waren es dann zwar knappe Viertelfinalserien, aber am Ende haben sich einfach die Top 4 durchgesetzt. Und dieses Jahr haben sich ja 2 aus den Top 4 direkt verabschiedet. Und es sind halt die Plätze 5 und 6 weitergekommen. Und es gab bisher auch erst ein Spiel in den ganzen Playoffs, was hätte stattfinden können, aber nicht stattgefunden hat. Und das ist halt das eine Viertelfinalspiel zwischen dem MFPC Leipzig und Dresden, weil der MFPC einfach glatt mit 2-0 durchmarschiert ist. Ansonsten sind alle Serien in 3. Spiel gegangen und beide Halbfinalserien jetzt auch in 5. Spiel. Das wird auf jeden Fall noch spannend. Werden, glaube ich, coole Floorball-Wochen, die uns noch bevorstehen. Relegation zwischen München und Potsdam kann man ja auch noch gucken. Das wird, glaube ich, eine Best-of-3-Serie. Also da steht uns noch ein bisschen was bevor. Das ist, glaube ich, was man auf jeden Fall sehr, sehr positiv erwähnen kann an diesen Playoffs. Wenn man mal so ein bisschen ausklammert, dass das teilweise, ich führe es nicht nochmal lange aus, aber auf den Spielfeldern teilweise sehr, sehr risikoarm ist und sehr, sehr low-event, um das Kunstwort mal wieder zu nutzen.
Ja, absolut. Es sind schöne Playoffs und ich glaube, wir werden vermutlich danach und können es auch jetzt wieder runterbeten, wie schade es ist, dass sie jetzt nicht so präsent und so geschickt kommuniziert werden, wie es eigentlich die Liga verdienen würde. Ne? Also Highlights sehe ich selten. Man muss wieder irgendwo in welche YouTube-Videos reingehen und sich das ganze Spiel durchscrollen. Finde ich super schade. Überraschenderweise hat sich einiges so ein bisschen gewandelt. Ich habe das Gefühl, mittlerweile macht der Verband fast bessere Arbeit als die Vereine bei der Kommunikation. Also zumindest die Leute, die den Job haben, den Instagram-Account von der Bundesliga zu betreuen, finde ich im Augenblick super. Da kommen Highlights, da kommen Situationen, werden geschnitten, genau. genau das haben wir gebraucht. Jetzt müssten eigentlich die Vereine nachziehen. Ich habe jetzt zweimal erlebt, dass ich im Grunde ein entscheidendes Spiel habe und es ist ein Livestream und da ist einfach kein Kommentar. Ich glaube, beim Damenfinale, entscheidendes Spiel, ist klar, heute wird entschieden und da ist einfach niemand da. Also finde ich unfassbar schade. Ich habe auch irgendwie gesehen, dass da irgendwie 107 Zuschauer waren in Leipzig. Ich hoffe, das war ein Fehler, weil also selbst wenn es ein Damenfinale ist, wo die Zuschauerzahlen vielleicht ein bisschen niedriger sind, ich glaube, das wäre tatsächlich eine Katastrophe. Bei den Herren, auch jetzt das Hamburg-Spiel hat mich enttäuscht. Das ist im Grunde auch ein entscheidendes Spiel. Man hört im Grunde nur so irgendwie ein Geklatsche von den Zuschauern. Dann halt, da muss man, ich muss sagen, jetzt muss ich auch die Fans in die Pflicht nehmen. Da mache ich mich jetzt vielleicht unbeliebt. Aber also die fehlende Kreativität der Fangruppen, die es seit Jahren im deutschen Floorball gibt, die nimmt wieder mal Überhand. Also ich habe dieses Hamburg-Weißenfels-Spiel heute geguckt und ich höre nur UHC, UHC und eine halbe Minute später höre ich ETV, ETV. Ich meine, ihr müsst jetzt keine großartigen Gospel-Chorale irgendwie in die Luft schmettern, aber das ist einfach wirklich, wirklich, wirklich anstrengend. Und dann wünsche ich mir lieber einen schlechten Kommentar, der es irgendwie übertüncht, als es sich das immer wieder hin und her bewegt. Es nervt wirklich. Also ich finde es schade, weil wenn wir das schon schaffen, dass irgendwie so diese Spiele dann irgendwie spannend werden und die Playoffs spannend sind, dass wir es halt nicht schaffen, irgendwie ordentlich zu verwerten. Und die Leute, die irgendwie mit einer Kamera umgehen können, wie Ariane Trütschler, der steht halt auf dem Feld. Also das ist dann halt auch wieder mal so das Schicksal dieser Sportart, dass diejenigen, die sich halt wirklich einsetzen, dass die dann im Zweifel auch mal aktiv sind. Schade. Also diejenigen, die aufhören und die Sportart nicht mehr betreiben, ich würde mir wünschen, dass die sich vielleicht ein bisschen mehr verpflichtet fühlen, die Sportart dann in die Welt zu tragen. Mal eine Aufgabe für die Zukunft.
Ich habe noch eine Ergänzung zu deiner Mini-Rant über Fangesänge und sowas. Bitte. Ich finde diese Tröten, ne? Alter, die müssen verboten werden. Tröten. Die gehen mir noch mehr auf den Sack als die Fangesänge, die du gerade angesprochen hast, weil ich habe das Gefühl, wenn irgendeine Fangruppe eine so eine Tröte dabei hat, das erstickt schon alles andere in der Halle. Also du musst eigentlich gar nicht versuchen, irgendwie so Fangesänge oder was auch immer so ein bisschen einzustudieren oder anzustimmen oder sowas, weil sobald du damit anfängst, haut die Gegenseite einfach 15 Mal auf diese Tröte. Das ist lauter als alles andere und dann kannst du es auch wieder sein lassen. Also ich finde, diese Tröten sind förderlich für gar nichts. Die machen nicht bessere Stimmung in der Halle, die hören sich nicht cool an oder sowas. Es ist halt einfach lauter in der Halle und mehr nicht. Dann können wir auch einfach die Musik noch lauter drehen und beim Spiel laufen lassen.
Absolut. Und im Hamburg-Weißenfels-Spiel heute, glaube ich, irgendein Terrorist hat so eine Klatschpappe liegen gelassen, weil während des Spiels Todesstille, zweites Drittel, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass die Spannung irgendwie die Luft zum Knistern gebracht hat. Todesstille, du hast von den Fans nichts gehört, nur jemand hatte eine Klatschpappe und hat so klack, 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 ohne Kommentar, dadurch das Spiel super unangenehm. Also Leute, nervt, schade, vergebene Chance.
Gut, wir arbeiten dran. Bisschen Playoffs ist ja noch, vielleicht kommt dann noch ein bisschen mehr und ansonsten schreiben wir uns das als Fans für nächste Saison auf die Fahnen. Gut, war eine ultra lange Folge. Ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, wenn wir jetzt einfach in aller Kürze den Deckel drauf machen, Jan. Guckt die Playoffs, guckt auf jeden Fall die beiden Spiele 5 in den Halbfinalserien, guckt vielleicht auch ein bisschen Relegationen, also werden, glaube ich, noch ein bisschen coole Floorball-Wochen. Verfolgt unsere U19-Ladies bei der WM, drückt denen ein bisschen die Daumen und dann sprechen wir uns wieder in einem Monat. Unsere nächste reguläre Folge kommt am 5.6. Bis dann, macht's gut und ciao.
Ciao.